Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 454. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dr. Marvin.
Hallo.
Der Herr Basti.
Gute und Grüße.
Die Frau Patricia.
Hallo.
Und der Duke.
Ja, servus, hallo.
Nahezu volle Mannschaft, es fehlt nur noch Frau Alex, da haben wir leise Hoffnung, dass sie nächste Woche vielleicht wieder mal mit dabei ist und dann mit uns über vielleicht besseren Fußball zu reden. Bevor wir gleich hier in die Fußballdiskussion einsteigen, natürlich am Anfang ein bisschen Housekeeping. Auch diese Woche möchten wir uns wieder stellvertretend bei Menschen bedanken, die uns unterstützen. Und zwar diese Woche den Jan, den Marco, die Carmen und der Patrick. Die kamen in der vergangenen Woche mit kleinen Sonderspenden um die Ecke, was uns sehr, sehr freut, weil das hilft hier, unser wöchentliches Projekt am Leben zu halten. Wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt und noch nicht wisst, wie das geht, dann schaut ihr mal bitte auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite, da findet ihr alles Mögliche und da findet ihr auch, weil jetzt kommt ja demnächst hier Black Friday und der ganze Krams und vielleicht auch schon die ersten Überlegungen mit Weihnachtsgeschenken, einen Amazon-Affiliate-Link. Falls ihr Dinge über Amazon kaufen wollt in naher Zukunft, würden wir uns freuen, wenn ihr den einfach benutzt. Dann bleibt ein bisschen was bei uns hängen und ihr zahlt gar nichts obendrauf. Und das ist doch dann eine schöne Sache, nicht? Ja, und jetzt müssen wir leider Gottes dann doch über Fußball reden. Ich glaube, die Motivation ist gerade nicht so ganz so hoch. Letzte Woche Donnerstag noch ein kleines Hoch in der Euroleague und dann am Sonntag die große Ernüchterung. 2:0 verliert die Eintracht gegen Bochum. Ich habe noch, ich glaube, irgendwann so um die Mittagszeit zu meiner Frau gesagt, so, boah, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, ich habe nicht so richtig Bock auf das Spiel. Am Ende wusste ich auch sehr genau, warum. Marvin, was war der Hauptgrund, warum wir nicht gewonnen haben, außer dass wir keine Tore geschossen haben?
Boah, ey, was war der Hauptgrund? Also ganz ehrlich, ich habe, ich glaube, wenn ich das wüsste, dann könnte ich sofort als Trainer anfangen, weil die Ratlosigkeit ist ja tatsächlich sehr, sehr vielen ins Gesicht geschrieben, wenn ich mir angucke, wie Glasner selber am Hadern ist, wo ist Köscher eigentlich? Also ich glaube, da gibt's einige Probleme, aber ich glaube, in einer Art und Weise muss man schon sagen, dass ein bisschen die Motivation mir ein Problem zu sein scheint, wenn ich höre, es ist schwierig, nach dem Glanzstück am Donnerstag in der Euroleague jetzt wieder in der Bundesliga in Bochum Fuß zu fassen. Da muss ich mich schon fragen, was das für eine Motivation ist. Ich glaube, irgendwie hängt es ein Stück weit an der Einstellung. Aber warum genau und wie das sein kann, können wir ja gleich noch diskutieren. Aber für mich, wenn du sagst, ich brauche eine Lösung, dann würde ich sagen, die Einstellung könnte hier ein großes Problem sein.
Ja, okay. Gegenstimmen, Patricia?
Nee, es ist eigentlich keine Gegenstimme. Ich sehe es ähnlich. Das war ja auch in vergangenen Saisons schon so, dass man da immer dieses Problem hatte, sich für die Bundesliga zu motivieren, was problematisch ist, wenn das dein Hauptgeschäft ist und halt eben, weiß ich nicht, die Mehrzahl der Vereine in der Bundesliga eben Vereine sind wie Bochum. Also das sind halt nicht die ganz großen, glänzenden Vereine. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, es hat halt auch wieder an den Basics gehakt. Und ich sag's immer wieder, ich weiß nicht, wie das sein kann, dass die Pässe so daneben gehen, dass man überhaupt keinen Griff in die Zweikämpfe bekommt. Ich verstehe es nicht, wie das immer vom einen auf den anderen Spieltag so schwanken kann auch. Das ist irgendwie aktuell so, was mich zum Rätseln bringt.
Ja, und das ist, was du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sehen halt, dass sie vollkommen aufgegeben haben in Sachen Zweikämpfen. Negative Zweikampfbilanz, wenn wir uns angucken, dass Bochum mit 55% da unterwegs war. Wir zwar mehr Ballbesitz hatten, aber trotzdem nicht das auf die Straße bringen können. Und ganz ehrlich, wem fehlt denn die Motivation gegen Bochum, die seit langer, langer Zeit endlich mal wieder in der Bundesliga sind? Die haben ein geiles Stadion, Fans von beiden Seiten sind da. Du hörst diese Hymne von Grönemeyer und denkst, ja, okay, das ist jetzt eine ganz schöne Hymne. Den will ich aber zeigen, dass die hier zwar gut singen können, aber Fußball spielen können die nicht. So, und wo ist denn, das ist doch einfach gegen Bochum, dass es gegen Wolfsburg schwierig ist, aber gegen die ist es doch, das muss doch einfach sein. Basti, du warst doch auch vor Ort. Da hat's doch auch gekribbelt.
Ja, tatsächlich. Also es hat sich ein bisschen weiterer Schritt in Richtung Normalität angefühlt, weil es war tatsächlich schon einigermaßen gute Stimmung dort in Bochum, obwohl bei denen, glaube ich, die aktive Fanszene auch nicht da ist. Also so ein bisschen war es so, wie du es beschrieben hast, aber ich glaube, was bei der Eintracht, also wenn ich ein Hauptproblem benennen müsste, dann ist es tatsächlich, dieses Gebilde ist so fragil, aufgrund dieser ganzen Dinge, die wir in den letzten Wochen angesprochen haben, dass die sich durch die kleinsten Rückschläge oder durch aggressive Gegner so aus dem Konzept bringen lassen, dass sie dann nicht mehr ins Spiel finden. Da ist irgendwie keine Zuversicht und das erschreckt mich ehrlich gesagt, weil bei allem Gelaber, was wir über Neuzugänge immer haben, da sind ja natürlich aber auch Kräfte dabei, wie Hinteregger, Hasebe, Trapp, Rode kamen dann auch noch rein, die sich dann anstecken lassen. Und das verwundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil zumindest das, was Marvin gesagt hat, die Einstellung, das kannst du immer bringen. Das haben diese Jungs ja auch die letzten Jahre immer gemacht. Also wir hatten ja nie das Gefühl, dass wir eine Mannschaft haben, wo es irgendwie viele Quertreiber gibt oder wo es in der Mannschaft nicht stimmt. Das hatten wir nie. Es hat immer an anderen Dingen gehapert. Und wenn sich das durch die Verunsicherung jetzt auch noch einschleicht, durch die ein oder andere Geste, das sind so Kleinigkeiten, wie abgewunken wird, der eine spielt einen Fehlpass, macht den anderen an und so. Also irgendwie ist eine sehr, sehr große Nervosität in dieser Mannschaft aufgrund der Ereignisse der Vergangenheit, glaube ich.
Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Verunsicherung, die hat sich mit Sicherheit auch dadurch nochmal gesteigert, dass du aus einer sehr unnötigen Situation, nämlich einem Einwurf, dieses sehr frühe Gegentor bekommst. Und dann auch recht schnell auf direkt zwei Spieler verzichten muss, nämlich Spieler, auf die du relativ viel auch gesetzt hast, mit Paciencia, der verletzungsbedingt raus musste, und dann kurz vor der Pause noch Jakic. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass man da jetzt wesentlich mehr Motivation verspielt.
Ja, aber mal ganz
kurz. Ja, aber das kann ja nicht sein.
Da
ja,
muss ich,
sorry. Ja, ja, also so, Paciencia hat ja noch einen Elfmeter verschossen. Also.
Genau.
Ja, ist richtig.
Ja, und ich, du musst auch einhaken, ganz ehrlich, ist doch klar, dass wenn Bochum, wenn sie das Lied vom Grönemeyer hören, ja, dass sie dann irgendwie alle motiviert sind und sagen, ja gut, jetzt gehen wir raus, jetzt zeigen wir es der Eintracht und so, und dann schießen sie das Tor. Okay, so ein Tor kann immer passieren. Ja, ein Tor eben. Von Bochum kann immer passieren. Die waren aber direkt danach auch anfällig in der Defensive. Du hast gemerkt, das ist ja eine wackelige Truppe da hinten. Das ist ja nicht so, als würden die jetzt irgendwie einen Zauberfußball spielen. Die Eintracht muss die Chancen, die sie ja, muss sie nur konsequenter nutzen. Die muss überhaupt erstmal konsequente Chancen erspielen. Und da hakt's, dass die ein Gegentor bekommt. Das kann immer passieren. Aber du musst doch einen Matchplan haben. Du musst doch einen Matchplan haben, dass du weißt, das sind die Schwachpunkte der Bochumer. So und so gehen wir sie an. Denn nach einem 1-0, sag ich, ist scheißegal. Wir gehen einfach trotzdem genau die
Konsequenzen. Eben, weil sich ja auch der Matchplan von Bochum nicht ändert. Die haben doch den gleichen. Die wollten doch, es ist ja nicht so, dass wir hier gegen eine offensive Mannschaft gespielt haben, die sich dann nach dem 1-0 erst hinten reinstellt. Nee, dass Bochum so spielt, wie sie spielen, war eh klar. Egal mit frühem Tor oder nicht. Völlig egal. Die Spielweise von Bochum ändert sich nicht. Und diesen einen Satz, den du eben gesagt hast, René, der hat mich ehrlich gesagt schockiert. Aber wahrscheinlich stimmt er. So, dass du mit Paciencia jemanden verlierst, auf den du gebaut hast. Was? Ich hab nichts, aber auch gar nichts würde ich auf Paciencia bauen. Nicht mal ein Sandkastenhaus, Alter.
Nicht mal eine Sandburg.
Ja, genau, Sandburg war das Wort. Was ich
gesucht, Sandkastenhaus.
haben wir doch schon mal.
Sendungstitel Income.
Nee, also das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass Jakic, der zwei Tage vor Transferschluss kommt, und Paciencia, der eigentlich, wenn in der normalen Welt ja auf Schalke noch wäre, dass die, wenn die beiden ausfallen, dass das ein Grund ist für diese Leistung, da weigere ich mich, das zu glauben, muss ich sagen.
Ja, mit Sicherheit nicht die Einzelnen, aber wenn du sagst, das ist ein sehr fragiles Gebilde, dann sind natürlich solche Dinge, die dann da immer so ein bisschen an deinem Vertrauen rütteln, auch jetzt nicht förderlich dafür, dass du jetzt mit einem größeren Selbstvertrauen dann da auf dem Platz unterwegs bist.
Ja, aber René, sorry, das kann nicht sein.
Ja, aber was ist es denn dann?
Es geht da, nicht.
Doch, ja, ich muss sagen, René, wo du natürlich recht hast, ist, du holst dir noch weniger Selbstvertrauen rein, wenn Spieler, und da muss ich den René auch in Schutz nehmen mit der Aussage, denn Paciencia war aktuell der stabilste, beste Stürmer, den wir da vorne drin haben. Das, Leute, ist das Traurige.
Ich will jetzt nicht nochmal unterbrechen eigentlich, aber ich sag's nochmal, das kann nicht sein, Leute. Das ist eine Mannschaft. Nein, Leute, ganz kurz. Da steht Trapp auf dem Platz, Hinteregger auf dem Platz, Hasebe auf dem Platz, Touré auf dem Platz, Kostic steht da auf dem Platz, So steht auf dem Platz. Die können doch nicht denken, oh Gott, jetzt ist dieser neue Spieler aus Kroatien, der überraschenderweise so gut ist, und den Stürmer, den, wo wir eigentlich gesagt haben, den sehen wir nie wieder. Die beiden sind jetzt draußen. Jetzt bin ich erst recht unsicher. Nee, Leute. Nein.
Das Schlimme ist,
das hört sich so an, als wenn Hasebe und Hinteregger gleichzeitig ausgefallen wären. Also es kann sein, dass ich naiv bin oder dass ich hier das Mittel der Verdrängung wähle. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Hasebe da steht und denkt, oh, so gut bin ich nicht drauf. Oh, jetzt ist auch noch der Paciencia draußen. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich will nicht, dass das so ist.
Also ich kann es mir, aber das, ich finde gut, es ist auch interessant, dass wir diese zwei unterschiedlichen Aspekte hier mal beleuchten, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich sehe eher, dass das Problem auch da ist, dass in vielen kleinen Stellen halt auch bei, selbst bei den Traditionsspielern, wollte ich schon sagen, den Traditionsgrößen der Eintracht, das halt nicht funktioniert, dass Leistungsschwankungen bei Hasebe deutlich zu spüren sind, auch bei einem Hinterecker, dass auch da was ist. Ich glaube nicht, dass es beeinflusst, dass ein Paciencia jetzt fehlt, aber das Problem ist, das Gesamtgebilde ist halt einfach noch nicht so klar. Das ist noch nicht klar so für die Spieler. Ich habe auch das Gefühl, dass sie auch mit Glasners Ideen vielleicht auch noch nicht hundertprozentig klarkommen, um es mal so zu sagen. Also da sind so viele Kleinigkeiten. Natürlich ist es für die frustrierend, dann zu sehen, okay, ja, keine Ahnung, jetzt fällt ein Jakic aus, aber das wirft die ja nicht raus. Normalerweise solltest du auch Vertrauen in deine Bank haben, insbesondere wenn der Spieler, der dann für Jakic reinkommt, Rode heißt, der eigentlich der Kapitän ist. Also es ist schwierig. Dennis, du müsstest mir noch mehr Argumente liefern.
Mach ich sehr gerne. Ich bin da auch bei euch, dass es prinzipiell nicht aus allen Welten jeder fallen darf. Aber trotzdem, ein Lammers performt überhaupt nicht. War ein absoluter Totalausfall, als er kam. Die Bälle stoppt er weiter, als ich so schießen kann. Das ist im Endeffekt wirklich, Paciencia ist da der sicherere Anspielpartner vorne gewesen. In den letzten Spielen auch. Also zu Recht hat Paciencia die Startelf bekommen. Bei Jakic auch was. Rode ist einfach noch hängt noch ein bisschen hinterher mit seiner Leistung, dass der gekommen wäre, so oder so, wahrscheinlich wieder in der 70., vielleicht auch in der 60. schon, aber so vor der Halbzeit, das war eigentlich zu früh, das heißt dann hinten, da ist ein bisschen die Luft dann wieder ausgegangen, das ist normalerweise was, prinzipiell wirft das die nicht ab und Rode kann Jakic super auch ersetzen, bin ich voll bei euch. Auch ein Lammers, wenn er performen würde, ist sicherlich besser als ein Paciencia, aber er performt überhaupt nicht. Und deshalb muss ich wirklich sagen, klar, in so einem Spiel ist das einfach nur ein Puzzleteil, was dann noch dazu führt, dass noch mehr Verunsicherung, noch mehr Dings, wenn ich dann auf einen Lammers anspiele und der Ball fliegt irgendwo hin und ist eher noch schwieriger, da man Zweikampf, wir haben vorhin über die schlechte Zweikampfquote gesprochen, ist doch grauenvoll, wenn der Ball und ich laufe dann wieder hinterher, habe extrem viele Sprints und extrem viele Laufduelle, aber ich gewinne keins oder kaum was davon, weil einfach die Spielsituationen es nicht hergeben. Und wenn dann diese Verunsicherung noch durch sowas hinzukommt, kann ich mir schon vorstellen, dass das deprimierend ist. Basti, du hast was angesprochen vorhin, Szenen wie Abwinken, wo ein Kostic dann an der Seite rennt und so weiter. Das gehört doch alles dazu. Wenn das wieder nicht eingespielt ist, hier ist ein fragiles Teil, wo sowas dazu führen kann. So habe ich auch einen René verstanden, dass er sagt, prinzipiell ist das nicht die Allheillösung, dass jetzt die Jakic und Paciencia weitergespielt hätten, denn die haben auch, bevor die sich verletzt haben, scheiße gespielt, muss man ganz deutlich sagen, die Mannschaft generell. Trotzdem ist es was, das bringt dich natürlich nicht zurück ins Spiel und das bringt dir keine Sicherheit ins gesamte Konzept. Und wenn dann noch ein Elfmeter verschossen wird und so weiter und so fort, alles Schrott, alles Mist. Auf gut Deutsch gesagt, woran man eigentlich arbeiten muss, ist eher das Thema, warum machen wir so viele Fehlpässe und warum haben wir so extrem schwache Zweikampfwerte? Irgendwo habe ich gelesen, generell über die Saison hinweg 46% Zweikampfquote, das ist ja eine Katastrophe. Also das kann eigentlich nicht der Ernst sein.
Eher gewonnene Zweikämpfe von irgendwie. Und ich glaube, wir sind sogar die Mannschaft, die mit der Anzahl der geführten Zweikämpfe tatsächlich irgendwie in den Top 5 oder irgendwas ist.
Ja, das ist toll und dass wir dann auch tolle viele Sprints machen und so weiter, die musst du natürlich machen, wenn die Bälle verlierst, musst du ständig hinterher hetzen. Das macht alles für mich keinen Sinn und deshalb muss ich wirklich sagen, eher an diesen Basics, ich glaube, Patrizia hat schön vorhin gesagt, die Basics stimmen nicht und woran das liegt sicherlich nicht dran, ob Paciencia oder Jakic da spielt, da bin ich voll bei euch, es bringt aber noch mehr Unsicherheit rein, es ist noch fürchterlicher und wenn dann noch jemand drin ist, der dann auch noch einen Ball oftmals eigentlich als Anspielstation fungieren soll, dann das ist für mich diese Position da vorne, um einfach gefährliche Bälle dann vielleicht auch einzuleiten. Das ist natürlich Mist. Und ich will auch nicht auf Paciencia bauen, Basti und Marvin, bin da auch voll bei euch. Das ist grauenvoll, dass wir da jetzt gelandet sind, dass ich den gerne gesehen hätte und dass der in der Startelf gespielt hat. Er hatte aber auch in den letzten Leistungen die Berechtigung dazu, im Vergleich zu Lammers vorgezogen zu werden.
Da bin ich vollkommen bei dir. Das Paciencia, da hätte auf jeden Fall hätte aufgestellt werden müssen, ist im Zuge der Leistungen gegen Piräus, aber auch der letzten Wochen mehr Sicherheit hat er ausgestrahlt, auf jeden Fall folgerichtig gewesen und hat mich auch gefreut. es hat mich so gefreut, wie es sich, wie ich mich im Rahmen dieser Möglichkeiten freuen kann, dass das das Einzige ist, was du offensiv offenbar verfügbar hast, ja.
Ja,
was auch eine deutliche Sprache ist und was im Endeffekt auch irgendwo zu kritisieren wäre, wenn ich dann überlege, was im Sommer überhaupt gemacht wurde. Ne? Das ist, gehört auch noch zum Teil dazu. Und diese Frustration, die ich dann bei einigen Spielern, wie beispielsweise bei Kostic, der am Ende des Spiels gar nicht mehr den Ball überhaupt weggegeben hat, wenn er ihn hatte, die merke ich auch und ich merke schon, dass das vielleicht auch so ein bisschen auf die Mannschaft übergehen kann. Und da muss man jetzt halt aufpassen. Ne? Mhm. Weil eine Leistung gegen Bochum, bei allem Respekt, ich habe sie jetzt gelobt und sie haben das super konsequent gemacht. Sie haben bestmöglich die Eintracht bespielt und vollkommen verdient 2-0 gewonnen. Aber bei allem Respekt, das ist keine gute Mannschaft. Die muss ich als Eintracht Frankfurt einfach schlagen. Und das kann einfach nicht sein, dass ich gegen so unfassbar viele Gegner so wenig Punkte geholt habe, die wirklich weit unter deinem Niveau sind. Und ich frage mich, wann kriegen sie das Niveau endlich wieder auf die Spur?
Alles richtig, ja.
Patricia, hast du eine Antwort?
Nee, ich habe leider keine Antwort, sonst würde ich die Oliver Glasner persönlich mitteilen gehen. Aber nee, ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen. Es ist halt leidig, immer wieder auf diesen Sommer zurückzukommen, aber ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Also auch insgesamt, wenn dann Kostic quasi immer noch alles alleine über links machen muss. Das wissen mittlerweile alle Gegner. Die stehen zum Teil mit 3 Spielern gegen Kostic. Was soll er da machen? Das frustriert, dann wirst du über das Spiel hinweg, hast du irgendwie auch keine Lust mehr. Ich kann das nachvollziehen, dass du dann frustriert bist und dann merkst du, über die anderen Spieler läuft auch nichts. Dann hat ein Kamada vielleicht, der mit Kostic noch der beste Spieler im Team ist, was ja offensiv vor allem angeht. Wenn der dann einen Tag erwischt, wo er jetzt irgendwie auch nicht so seine Glanzmomente hat, na, dann bist du halt ein bisschen aufgeschmissen, weil du sonst nichts aufbieten kannst. Natürlich hast du einen Hauge, du hast einen Lindström, die irgendwie Ansätze immer mal wieder reinbringen können, aber bei weitem noch nicht so weit sind. Die müssen sich noch entwickeln. Das können wir aktuell aber nicht gebrauchen, weil wir irgendwie sofort Griffigkeit im Spiel brauchen. Und dann war es das aber auch schon alles, was die Eintracht da aufbieten kann. Und dann hast du halt ein Problem, wenn du auf der rechten Seite seit 3 Jahren eine Baustelle hast. Plus du hast dann keine Stürmer, die Sachen, die dann nach vorne, meinetwegen kommt Kostic durch und spielt eine Flanke, meinetwegen hat Kamada eine Idee. Das bringt dann aber auch nichts, wenn meinetwegen Lammers das dann mit einem Schüsschen nebens Tor vollendet. Also das ist dann auch wieder das Problem. Und das sind halt eben diese Schwachstellen. Du hast keinen eiskalten Stürmer vorne, den du letzte Saison hattest mit Silva, wo du sagst, okay, wenn er den Ball bekommt, macht er ihn und du hast keine Option zu Kostic, also du kannst, es muss immer noch alles über links laufen, weil ja, und das weiß mittlerweile jeder und das führt dann auch zu Frustration und ich kann das verstehen, aber und irgendwie, man kann es jetzt nicht mehr ändern, natürlich, das Transferfenster ist vorbei, aber es ist halt auch irgendwie vieles noch darauf zurückzuführen und das ist halt was so ein bisschen hilflos macht auch gerade, weil du hast jetzt eben den Kader, den du hast und den musst du mindestens bis zum Winter jetzt erstmal so durchschleppen und schauen, dass das irgendwie stabilisiert wird, weil noch weiter abrutschen kann man halt wirklich nicht.
Das ist richtig. Du kannst eigentlich fast nicht noch weiter abrutschen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir haben jetzt gegen Bochum verloren. Wir haben zu wenig Punkte gegen andere Gegner geholt. Ich erinnere nur an Bielefeld, die auch auf gar keinen Fall auf dem Niveau waren. Wir haben aber gleichzeitig wieder Leistungssprünge gesehen, wie gegen Piräus. Die Bayern, okay, eine Sondersituation, wo du auch ein anderes Spiel hattest. Aber gerade Piräus in 3 Tage davor. Basti, du warst auch gegen Piräus dabei. Wie kann das sein, dass sie so eine Leistungsschwankung gegen Piräus, und ich glaube, Piräus ist keine schlechtere Mannschaft als Bochum. Wie kann das sein, dass sowohl ein Touré, der gegen Piräus gut war, als auch andere Spieler, die gegen Piräus ebenfalls gut waren, 3 Tage später so abfallen?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, weil ich weigere mich auch zu glauben, dass das jetzt schon diese Doppelbelastung ist. Ich glaube, das kommt erst später, das kommt irgendwie ziemlich spät im Jahr oder dann halt nächstes Jahr. Also daran kann es nicht liegen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die halt noch zu viele Szenen im Kopf haben in dieser Saison, wo es halt negativ lief. Das heißt, sobald du irgendwie das Gefühl hast, es geht in die falsche Richtung, erinnerst du dich dran, ah, das war in dem Spiel auch so, das war gegen die Hertha so. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Ich glaube einfach, dass das dann einfach alles einstürzen lässt. Und gepaart natürlich dann auch mit diesen Systemwechseln. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge schon angesprochen, zu sagen, egal in welchem System, kommst du nicht zurecht, wenn die Einstellung nicht stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass Teile der Verunsicherung auch damit zu tun haben, was Patricia angesprochen hat, dass, glaube ich, auch die Spieler nicht mehr wissen, was war der Plan im Sommer. In welche Mannschaft komme ich hier eigentlich gerade rein? Dann komme ich in eine Mannschaft rein, die 4-4-2 spielen will oder ein 4-2-3-1 und dann klappt es nicht und dann gibt es wieder Fünferkette, dann stelle ich das gegen die Hertha in der Halbzeit schon wieder auf Viererkette um, dann spiele ich aber gegen Piräus wieder Fünferkette, jetzt in Bochum auch. Es ist halt einfach so, dass zum Beispiel auch ein Touré dann nicht weiß, welche Position spiele ich nächste Woche? Bin ich rechter Verteidiger oder bin ich rechter Mittelfeldspieler? Und das sind alles, jeder Spieler hat seine eigene Story. Touré kommt aus einer langen Verletzung. Du hast Kostic, kommt aus diesem turbulenten Sommer. Du hast Jakic, der ist neu. Du hast So, der seine Leistung erstmal bestätigen muss. Du hast Hinteregger, der scheinbar auch mit sich gerade beschäftigt ist. Du hast einen Trainer, der plötzlich in Dika draußen lässt und Tuta spielen lässt, der drei Spiele nicht mehr im Kader war. Also es sind schon sehr, sehr viele Einzelstories, die sich dann zu so einem Mosaik zusammensetzen, wo es dann einfach zu instabil wird. Also es ist, jeder Spieler hat seine Story. Lammers kommt irgendwie mit dem Wohnwagen her, pennt auf der Autobahn, 2 Jahre keinen richtigen Fußball gespielt, muss Stürmer Nummer 1 sein, schafft's nicht. Dann kommt Paciencia aus dem Schwimmbad zurück und ist plötzlich der Stürmer Nummer 1, obwohl wir ihn eigentlich schon weggeschickt haben. Dann hast du Lindström da, der irgendwie gewisse Erwartungen wahrscheinlich aufgrund seiner Ablöse erfüllen will. Du hast Heuge da, der beim AC Mailand nicht zurechtkam, bla bla. Das heißt, jeder Spieler hat seine eigene Story und die kommen alle in ein instabiles Gebilde rein. Und das ist halt scheiße, weil eigentlich müssten die Spieler, die schon da waren, Kostic, Hasebe, Hinteregger, auch So zähle ich mittlerweile dazu, Trapp auch, die müssten, auch Kamada ehrlich gesagt, die müssten diesen neuen Spielern eigentlich zeigen, hör mal zu, dass jetzt Eintracht Frankfurt so und so läuft, der Typ ist weg, du übernimmst die Position, der hat das so und so gemacht, lass weitermachen. Und das haben wir momentan nicht. Ich hab's nicht. Dann hast du irgendwie den Plan gehabt, Viererkette zu spielen, verpflichtest aber nur einen einzigen Linksverteidiger, der ist jetzt verletzt, da kannst du es gar nicht mehr spielen. Dann hast du auf der rechten Seite hast du plötzlich 4 Stück, von denen keiner gut ist. Das sind halt alles so, ja, wie gesagt, nochmal, Patrizia hat gesagt, dieser Sommer lässt mich ratlos zurück, weil du eine Meta-Liste hattest, die ganz klar war. Seit 3 Jahren brauchen wir einen für die rechte Seite. Egal ob Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen, Pondor zu Kostic in der Fünferkette. Und du musst Silva ersetzen. Das sind doch meine beiden ersten Dinger, die ich angehe mit dem wenigen Geld, was ich durch Corona da habe. Und dann hole ich Heuge und Lindström. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe, dass weniger Geld da ist, aber dann verstehe ich nicht, dass in dieser Reihenfolge die Notwendigkeiten abgearbeitet wurden, weil das fliegt uns um die Ohren. Und ich will auch gar nicht so sehr auf ihn eintreten, aber dass Paciencia unser Stürmer Nummer 1 ist, und da gebe ich auch doch recht, ich will auch lieber Paciencia spielen lassen als Lammers. Aber das sagt alles, aber auch alles darüber aus, was da vorne momentan los ist.
Ja, ist richtig. Ich glaube, was auch noch so ein Punkt ist in dem Unterschied, du hattest ja gefragt gerade, Marvin, so, was ist so ein Grund, warum das innerhalb von 5 Tagen da so ein Abfall ist, ist natürlich die Story, die du rund um das Spiel erzählst. Wenn du auf einem Donnerstag guckst, dann kannst du sagen, hey, guck mal, das ist der Rekordmeister aus Griechenland, die haben die Champions League Quali nicht geschafft, die hätten eigentlich Champions League gespielt, wir können hier was Einmaliges schaffen, lasst uns da rausgehen, lasst uns irgendwie fighten. Und dann gehst du am Donnerstag hin und sagst, guck mal, das ist der Aufsteiger, wir haben bislang echt zu wenig Punkte geholt, wir müssen jetzt endlich punkten. Das sind halt komplett andere Geschichten, die auf das gleiche Ergebnis hinauslaufen, die aber auch in dem Kopf von so einem Spieler eine ganz andere Drucksituation aufbauen.
Okay, das heißt also, du meinst, dass sie eigentlich befreiter am Donnerstag aufgespielt haben und mit mehr Druck am Sonntag nicht wirklich klargekommen sind?
Ja, es trägt natürlich nicht dazu bei, dass du locker, luftig, leicht auf so einem Feld umherläufst. Erst recht nicht, wenn dein Matchplan halt eben dann nachher nicht aufgeht, weil sie dir irgendwie die Spieler kaputt machen.
Oder du verstehst es halt einfach nicht, ne? Du verstehst gar nicht, was der Matchplan ist. Was ich auch so ein bisschen.
Das kommt natürlich noch erschwerend
hinzu.
Ich habe mir die Woche eine Menge Podcasts angehört, eine Menge Berichte gelesen und was sich in all diesen Berichterstattungen über die Eintracht eint, und das ist etwas, was wir ja auch schon angesprochen haben, und ihr hattet es bei Fußball 2000 auch schon mehrmals. Wofür steht die Eintracht denn eigentlich momentan? Was ist der Fußball, für den die Eintracht steht? Es weiß keiner. Und es hilft natürlich dir dann auch nicht in so einem, wo wollen wir denn eigentlich hin, dir den Weg zu legen und da jetzt irgendwie mal Gas zu geben, wenn du nicht weißt, okay, warum, wieso, weshalb?
Ja, das ist, also ich glaube, dass da sind echt wirklich, wir merken immer wieder, dass wir über so viele Sachen sprechen, weil wir so vielschichtig gerade die Situation beleuchten und sehen, das ist problematisch und von an allen Enden. Das ist so, wo wir fangen mit der Sommerpause an, wo die, ganz ehrlich, es tut mir echt schwer, aber es gibt keinen Begründungsansatz, der sagt, dass die Sommertransferperiode erfolgreich war. Das muss man ehrlich so sagen. Das Einzige, was wirklich gut war, dass wir mit Boré jemanden bekommen haben, ablösefrei, der potenziell mitbringt, der will, und das ist alles gut und schön. Aber alles andere
und Jakic,
war
oder?
Und Jakic, sehr gut. Schön, dass du eingelenkt hast.
Der halt dann aber auch wieder zu spät kam. Also wo du halt auch nicht weißt, so war das wirklich Plan A oder war das halt eher so ein Glücksding am Ende? Ja?
Aber alles andere war halt danach ungenügend.
Ja, ich glaube, das erklärt das aber auch. Dieses war eher der Plan A. Ich glaube, das beschreibt die komplette Sommertransferphase. Weil ich habe das Gefühl, kein Plan A ist richtig aufgegangen.
Doch, der einzige Lindström ist der einzige, den man scheinbar nicht braucht.
Ja, genau. Ja. Und das Ding ist, wie lange ging es darum, Vinicius, ja, kommt jetzt doch nicht, können wir nicht bezahlen, bla bla bla. Und dann hatte man keinen Stürmer bis zum Ende. Und Lammers ist irgendwie so die Notlösung gewesen, damit man halt überhaupt einen Stürmer hat. Dann wusstest du lange nicht, was ist jetzt mit Younes, was ist jetzt mit Kamada, will der weg, was ist mit Kostic? Und ich glaube, so sind auch viele Transfers entstanden, wie jetzt zum Beispiel auch ein Hauge. Den holst du dann vielleicht, weil du dir denkst, ja, der kann irgendwie links spielen, der kann aber auch irgendwie im Zentrum spielen, das passt schon, der kann da einigermaßen irgendwas auffangen. Wir wissen halt noch nicht, wer geht und wer bleibt. Und ich glaube, das hat sich durch dieses ganze Sommer Transferfenster gezogen, dass du so eine Unsicherheit hattest, bei einzelnen Spielern, auch bei Leistungsträgern, plus du hast irgendwie deine Wunschspieler gar nicht bekommen und dann musstest du irgendwie, hast du Druck gehabt und hast dann irgendwie ja, das noch retten wollen und jetzt hast du so einen Kader, der aus vielen Notlösungen dummerweise auch besteht oder halt eben aus Spielern, die doch geblieben sind, aber ja, dann keine Ablöse generiert haben und so weiter und so fort. Das hängt ja, glaube ich, alles so ein bisschen miteinander zusammen, aber es war halt chaotisch und genauso chaotisch ist es jetzt auf dem Spielfeld. Also man hat jetzt keine klare Linie. Das aber ist halt irgendwie das Problem aktuell.
Aber dazu hätte ich dann mal eine Frage. Wenn Plan A nicht funktioniert und ich nicht weiß, wie meine Spieler bekommen und ich habe dann andere Spieler, ist es dann naiv zu erwarten von einem Profifußballtrainer, dass er in der Lage ist, in dem Rest der Vorbereitung und bislang 9 Spieltagen in der Bundesliga und ich glaube 2 Länderspielpausen zwischendrin, einen Plan zu entwickeln? Ist es naiv, dass ich sowas verlange?
Nee, aber da bist du vielleicht ein bisschen ungeduldig, weil am Ende glaube ich, dass Glasner wirklich einen Plan hat, den finde ich eigentlich gut. Der will Fußball spielen, der will der Eintracht ein bisschen mehr in den Werkzeugkoffer tun, als wir die letzten Jahre hatten, mit immer auf Kostic und immer Powerfußball, immer anlaufen, immer giftig sein, bla bla, so Atletico Madrid-Style. Der hat halt gedacht, irgendwann muss Eintracht halt auch mal anfangen, Fußball zu spielen. Und ich glaube, der hat ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht, weil viele von diesen Spielern diesen Fußball in den letzten Jahren halt nicht gespielt haben. Merken wir ja daran, wie schwierig das scheinbar scheint, als einziger Verein in der Bundesliga keine Viererkette spielen zu können. Ist ja Wahnsinn eigentlich. dass das nicht klappt. Das hat jetzt jeder schon probiert. Nee, ah, lass es wieder brechen. Und ich glaube einfach, dass er jetzt selber am Justieren ist. Er hat einen Plan, den kann er nicht umsetzen, weil die Spieler, die er dafür braucht, nicht funktionieren. Er hat diesen Weghorst zum Beispiel nicht wie in Wolfsburg. Er hat die Qualität auch nicht und muss sich da jetzt, glaube ich, dran anpassen. Die einzige Frage, die sich halt stellt, René, ist, wir waren bei den Gesprächen im Sommer nicht dabei. Weil im Endeffekt werden die ja hoffentlich mit Glasner gesprochen haben. Und wenn er eine Notwendigkeit gesehen hätte, dann hätte ich auch von dem erwartet, dass er riesen Terz macht. Weil ich glaube, dieser Lindström-Transfer, das kommt jetzt auch so rüber in den Besprechungen, die wir hier haben oder bei Fußball 2000 und selbst bei 93 spreche ich es an. Es geht nicht um ihn. Das ist eine super Verpflichtung. Das ist ein geiler Kicker. Das ist ein perfekter Transfer, den du ranführen kannst, der dir dann vielleicht irgendwann Kamada ersetzen kann oder sonst irgendjemanden, den du dann teuer verkaufen kannst. Alles super.
Aber er hilft dir nicht sofort.
Es hilft dir nicht sofort, weil du halt andere Notwendigkeiten hast und wahrscheinlich ist sogar nicht mal Lindström das Problem, weil den haben sie geholt ziemlich früh. Wahrscheinlich ist Heuge das Problem. Weil der ist trotzdem, klar war, hat er nichts gekostet, beziehungsweise Kaufoption, Kaufpflicht, keine Ahnung. Aber als sie den geholt haben, war schon klar, dass wir von dieser Spielerart genug haben. So diese Hybridspieler. Und dann kann ich nicht sagen, ja gut, das mit Sam Lammers, das wird schon klappen. So, wir haben jetzt einfach Lammers und Paciencia. Und wenn der nicht klappt, spielt halt Paciencia. Das, ehrlich gesagt, das geht nicht. Dann hättest du du hättest Kamada verkaufen können, du hättest Lindström nicht kaufen können, du hättest Heuge nicht kaufen können, einen von den dreien nur. Eine von diesen drei Optionen hätte dazu führen müssen, dass wir noch einen Stürmer haben, der jetzt kommt. Und das ist einfach nicht der Fall und das beschränkt dich in deinem System, weil ich eine Baustelle mache jetzt auch noch auf. Marvin hat ihn zu Recht positiv erwähnt, aber mit Boré beschneidest du dich auch voll vielen Möglichkeiten, weil den kannst du nicht alleine vorne spielen lassen. Das heißt,
ja.
Boré ist quasi wie so ein geiles, Boré ist wie eine geile Beilage vom Essen.
Ja.
Aber du brauchst immer was dazu.
Ja, das ist halt.
Kommt Boré, die Beilage drauf
an. Ja, naja, trotzdem, Boré ist halt das geile Licht an der PlayStation 5. Aber du brauchst halt die PlayStation 5, damit das Licht dann auch ganz geil ist. Weißt du, und das Problem ist halt, Boré hat keinerlei Torinstinkt. Und, aber wir haben ganz, ganz wenig Spieler, die aktuell überhaupt einen Torinstinkt haben. Paciencia hat den ursprünglich auch nicht. Sei mir ehrlich, also ich meine, in der Zeit, in der es gut lief, hat er ordentlich oft genetzt und das war okay. Aber es war nie auf einer gleichwertig extrem hohen Ebene. Das kann man ja jemand auch nicht vorwerfen, das ist ja trotzdem okay, aber es war nie einer von der Büffelherde. Es ist immer deutlich abgefallen, aber du hast trotzdem gesehen, okay, der Zug zum Tor. Aber Lammers hat auch keinen Torinstinkt. Wir haben niemanden da vorne, der einen krassen Torinstinkt hat. Und das geht dieser Mannschaft gerade komplett ab. Und Silva hatte halt genau das. Wir brauchen vielleicht irgendwie im Winter, und das ist ganz, ganz notwendig, dass wir irgendjemanden holen, der diesen Torinstinkt hat. Ich will noch mal ganz kurz sagen, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, wen haben wir denn überhaupt noch? Aktuell ist Ache da. Man kann auch bei Ache nicht sagen, so von dem, was wir gesehen haben, dass er einen Torinstinkt hat, der uns wirklich weiterbringen würde. Auch wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, scheiße, wir haben jetzt Leute wie Ali Akman abgegeben. Der Typ, der hat am Anfang gut gescored, schießt jetzt auch nichts mehr. Ja, auch ein Joveljic hat nach seiner Verpflichtung, beziehungsweise nach seinem Wechsel in die USA zweimal gescored und danach ist auch nichts mehr passiert. Mehr.
Ja.
Der Einzige, der regelmäßig scored, ist lustigerweise Steven Zuber und der wäre auch bei uns nicht im Sturm vorgesehen gewesen. Ich will nur sagen, also es bringt auch nichts jetzt zu sagen, auch Gott, die Leute, die wir abgegeben haben, die fehlen uns jetzt, weil ich glaube, da tun wir auch der aktuellen Mannschaft nicht gut und auch deren potenziellen Leistungsvermögen aktuell.
Also die Lösung, die ich für mich im Kopf habe, ist tatsächlich, dass du Boré irgendwie beibringst, genau das Gleiche zu machen wie Kostic auf der anderen Seite. Weil die Attribute hat der. Der ist bissig, der ist zweikampfstark, der kann rennen und der ist schnell. So, also am Ende bin ich notgedrungen. Ich glaube, in der Nationalmannschaft spielt er auch so eine gewisse Rechtsaußen, jetzt nicht mit so viel Defensivaufgaben, aber trotzdem. Die Frage ist halt, die Glasner auch beantworten muss. Ja, Glasner muss sich jetzt trotzdem, auch wenn es natürlich, wie gesagt, die Einstellung ist wichtiger, aber der muss sich trotzdem auf ein System festlegen. Weil dann weiß, okay, die und die Position gibt's im Spiel und die Kandidaten gibt's für die und die Position. Mhm. Wir haben ja momentan beides nicht. Patrizia hat es angesprochen. Wir haben so viel Chaos dadurch, dass wir so viele verschiedene Spielertypen haben. Du potenzierst das Chaos natürlich noch, wenn es immer in jedem Spiel auch andere Positionen gibt. Selbst in einem Spiel spielt plötzlich ein Dika Linksverteidiger. Das ist ja alles echt ein bisschen wild. Und ich glaube, dass das nicht zuträglich ist für so eine verunsicherte Mannschaft. Er hat das ja jetzt probiert mit zweimal der gleichen Aufstellung. Ja, super, hat nicht funktioniert. Aber trotzdem müssen wir, glaube ich, jetzt, weil wir so viele verschiedene Spielertypen haben und weil an anderen Stellen einfach auch gepennt wurde, das müssen wir einfach so sagen. Das rechte Mittelfeld, das ist ja mittlerweile sogar ein Mysterium hier tatsächlich. Dann musst du klare Positionen auf dem Feld schaffen, klare Spielidee schaffen und dann gucken, wer kann die erfüllen? Und wenn der wegfällt, wer kann ihn ersetzen? Dass wir genau wissen, wenn wir hier im Eintracht-Podcast eine Aufstellung machen, dass wir überhaupt wissen, okay, für welche Position ist zum Beispiel Lindström vorgesehen. Fertig. Das müssen die Spieler dann, glaube ich, auch wissen, weil dann hast du auch nicht mehr dieses Chaos, wenn die Eintracht dreimal wechselt, weil René, du hast ja richtig angesprochen. Das ist nicht nur das Problem, dass Paciencia und Jakic rausgehen, sondern es ist auch das Problem, dass dann dadurch andere Spielertypen reinkommen, die das Spiel halt auch komplett verändern, was sowieso vorher chaotisch war.
Mhm.
Das heißt, irgendwo müssen wir jetzt mal anfangen, Struktur reinzubringen, weil ich glaube, dann kommen diese ganzen Punkte, und Marvin hat es gesagt, wir haben ja ein riesen Sammelsurium an kleinen Gründen. Du musst halt irgendwo mal anfangen. Weil dann bin ich auch zuversichtlich, dass du den Rest nach und nach abarbeiten kannst und dass ganz, ganz viele Sachen, wie die Fehlpässe, die Dennis angesprochen hat, die haben sich dann erledigt, weil die rechne ich einzig und allein der Verunsicherung zu.
Zum Großteil werden sie drauf zurückzuführen sein, weil eigentlich sollte jeder von denen in der Lage sein, den Ball über 2 Meter zum Gegenspieler zu bringen.
Konnten sie ja auch. Das sind ja überwiegend die Spieler, die wir schon kennen. Die können das ja alles. Wir wissen es ja. Wir haben es gesehen und es funktioniert jetzt gegen Piräus zum Beispiel. War das nicht so schlecht? Da hat man auch manchmal Kombinationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, na also, es geht doch. Es funktioniert. Sie können es ja auch.
Ja.
die müssen es nur auf den Platz bringen. Und deswegen muss das ja was im Kopf sein. Es ist ja nicht, dass man sagt, oh, man hat jetzt so eine Graupenmannschaft, ist halt kacke, die können alle kein Fußball spielen. Das ist nicht der Fall. Nee, deswegen muss es halt einfach nur Klick machen und irgendwie müssen die Mechanismen greifen, da muss ein System rein, da muss eine Sicherheit vor allen Dingen rein in die Spieler. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Es muss ja, keiner erwartet, dass die uns jetzt da den besten Fußball hinspielen. Nicht in der Hinrunde, vielleicht auch noch nicht in der Rückrunde, vielleicht gar nicht diese Saison. Aber natürlich erwartet man von dem Kader mehr, als sie aktuell zeigen. Weil das eben, das ist ja eben das Ding, es ist kein schlechter Kader. Von daher habe ich da auch gewisse Erwartungen dran. Ich würde wahrscheinlich komplett abwinken, wenn ich wüsste, wir haben da jetzt limitierte Spieler, die das gar nicht können und es geht halt nicht besser, aber es ist halt nicht der Fall. Deswegen glaube ich auch, diese Unsicherheiten lassen sich abstellen, wie Basti schon gesagt hat. Man muss halt nur, ja, ich weiß halt nicht, wie viel Geduld man haben muss, wahrscheinlich noch ein bisschen, aber klar, aber ich verstehe auch, dass das schwerfällt aktuell.
Aber wie würdest du es, aber finde ich gut. Ich bin da vollkommen bei dir. Die Frage ist, wie würdest du es denn jetzt umstellen? Würdest du jetzt ein sicheres System wählen, von dem du sagst, okay, das ist halt das System ohne so, sag ich mal, no shit Sherlock, das System, was haut drauf und holt ja die Punkte, weil wir sind jetzt schon in der Situation, Tabellenplatz 15, wo wir langsam echt ans Punkte generieren kommen müssen, ne?
Ja, du musst. Also du hast jetzt halt den Druck. Aber ich glaube auch, wie Basti schon gesagt hat, es bringt halt jetzt nichts, wenn wir weiterhin rumprobieren und die ganze Zeit das System ändern und das Personal ändern. Ich glaube, da kommt kein Flow rein. Und das muss halt sich jetzt irgendwie eingrooven, dass man einigermaßen eine stabile Mannschaft hat, um da jetzt die Punkte zu sammeln, bis man wieder in einigermaßen ruhigen Fahrwassern ist, um dann vielleicht noch mal zu schauen, was kann man potenziell noch verbessern und wo kann man jetzt angreifen. Ich meine, man hatte jetzt auch nicht viel Zeit. Das ist auch in der Sommerpause schon nicht. Da war noch die EM dazwischen. Es ist nicht so einfach, ich verstehe das, aber das muss man jetzt halt irgendwie durch die Saison bringen. Also man muss es jetzt über die Saison hinweg machen.
Ja, ich finde ehrlich gesagt den Take ganz gut, weil wir müssen auch aufpassen, dass wir unter Eindruck von diesen Spielen Hertha und Bochum nicht so tun, als wäre alles im Arsch. Also es ist nicht so, als wäre diese Aufgabe, wie ich gesagt habe, man muss irgendwo am Anfang, als wäre das eine unendliche Aufgabe, die praktisch nicht zu erfüllen ist. Weil es sind am Ende oft auch Kleinigkeiten, die über sowas entscheiden und die müssen halt geändert werden. Marvin hat den Winter schon angesprochen. Ehrlich gesagt ist das für mich entscheidend und ich hoffe sehr, 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 dass die Eintracht sich irgendwie in den Winter, dass die bis zum Winter immer mehr Sicherheit irgendwie sich erspielen kann und trotzdem musst du im Winter reagieren, weil bei allem, wo ich sage, man muss aufpassen, dass man nicht übertreibt. Es gibt halt Dinge, die sind Fakt und das ist, dass die Eintracht keinen Stürmer hat. Dabei bleibe ich. Die Eintracht hat faktisch keinen Stürmer. Und die Eintracht hat niemanden für die rechte Seite und das musst du beheben. Das geht auch. Du hast genug Werte im Kader, die du kannst. Verkauf von mir aus Kamada im Winter. Was weiß ich was. Vielleicht jetzt irgendein Premier Leagueist, der irgendwie Not am Mann hat und der dir 15 Millionen Euro gibt und sie dafür einen Stürmer und versuchst irgendwie einen schnellen Mann für die rechte Seite zu bekommen. Und dann kann das alles, was wir besprochen haben, sich auch ganz schnell wieder in Luft auflösen, weil wir haben es gesehen, die Eintracht macht das momentan im Wechsel von Spiel zu Spiel und wenn du da irgendwie noch ein bisschen Fundament dahinter kriegst, so ein bisschen Sicherheit, dann kann das auch ganz schnell, und ich bleib so naiv, das kann auch ganz schnell in eine positive Richtung sich drehen, weil, wie gesagt, es wurde jetzt mittlerweile von allen richtig angesprochen, das ist kein unfassbar schlechter Graupenkader mit nur Kackspielern, sondern da sind halt ein paar Stellen, wo was fehlt und das sollte man beheben können, wenn du da einigermaßen fresh in der Birne bist.
Ja, trotzdem musst du halt bis dahin auch einen Plan haben, der dich zumindest über Wasser hält, weil es sind halt noch 8 Spieltage bis Winterpause.
Ja.
Da muss da bin ich, jetzt schon da der bin, ein oder andere Punkt noch beikommen, sonst wird es halt ganz eklig.
Da bin ich jetzt raus, wir machen hier Arbeitsteilung, ich habe den Plan für den gesagt.
Ja, aber die Verunsicherung muss doch einfach nur raus. Ihr habt es doch vorhin genau richtig angesprochen mit Hinti und Hasebe. Der eigentlich total gestandene Spieler, die machen komische Pässe. Wenn ich mir den Bochum, die starke Leistung teilweise auch gegen Piräus und dann schaust du dir an gegen Bochum, Fehlpässe oder Pässe aus Situationen, wo du denkst, wie kann denn so ein gestandener Spieler wie Hasebe so einen Pass spielen, der, wenn die Mannschaft stärker wäre, Bochum ist ja auch jetzt nicht. Ich glaube, Marvin, du hast vorhin gesagt, wir müssen hier Bochum nicht stärker reden, als es im Endeffekt wirklich ist. Trotzdem, gegen eine richtig starke Mannschaft, da hätte es noch viel öfter knallen können. Denn du hast eben diese Individualfehler, die abgestellt werden müssen. Und das ist doch eigentlich der Punkt, den ihr auch vorhin schon richtig angesprochen habt. Basics schaffen, Grundsicherheit, wieder Selbstvertrauen schaffen. Auch ein Hinti, der normalerweise ja immer eine richtige Hausnummer war, wo du gesagt hast, Mensch, ist das eine richtige Type, der haut da hinten alles um und da können wir uns drauf verlassen. Mit Unsicherheiten, die wir so von ihm nicht kennen. Das ist ein Formtief. Ich habe es die ganze Zeit auf ein Formtief geschoben auch. Aber das Formtief, das zieht sich und zieht sich und zieht sich und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie kann man solchen Spielern einen Weg bieten, der mehr Stabilität bringt. Und wenn ihr sagt, vielleicht einfach ein System, es wird jetzt mal 3 Spiele hintereinander und jeder kennt seinen Nebenpartner und dadurch kommt ein bisschen mehr Sicherheit rein, generell eine defensivere Aufstellung, denn es ist ja so, bis gegen das Bochum-Spiel haben wir mal kein Tor gemacht vorher, wir haben ja zumindest irgendwie immer ein Tor reinbekommen, musst du halt an der Defensive auch mehr arbeiten. Du hast so unnötige Tore bekommen, so viele sinnlose Aktionen. Wenn ich mir natürlich hier das Spiel jetzt auch angucke, letzten Sonntag, dann Touré, dann muss er halt vielleicht auch ein bisschen früher ausgewechselt werden, wenn er so einen Raben schlechten Tag einfach erwischt hat, der richtig, richtig mies ist, dann musst du ihn in der Halbzeit wechseln. Da kannst du dann nicht noch durchziehen. Ich glaube, er wurde dann 10 Minuten vor Ende erst ausgewechselt. Dann vielleicht bringt ein anderer Spieler wie ein Durm, der jetzt auch nicht meine A-Lösung ist, aber vielleicht hat der dann ein bisschen mehr Spielglück in dem Spiel. Auch solche Wechsel, die dann vielleicht wieder ein bisschen Schwung und Stabilität reinbringen. Denn wir müssen ganz offen drüber sprechen, es ist hier Verunsicherung von Spieler zu Spieler, die gestandenen Spieler sind auch verunsichert und hier muss doch eigentlich geguckt werden, wenn die performen, ihr habt es schon richtig gesagt, am Ende im Winter wechseln wir vielleicht oder können noch ein paar Transfers machen, aber um die Punkte zu holen und jetzt die wichtigen Punkte zu holen, müssen hier dreckige Siege her, auch mal ein 1-0 und so weiter und da ist es A und O, dass du hinten keins oder wirklich maximal ein Tor fängst und im Moment ist das eher so, du hast Glück, dass du nur so wenig Tore fängst, weil ein Trapp gut performt und so weiter, die Abwehr doch sehr, sehr große Lücken lässt und da muss, finde ich, wir müssen kompakter hinten stehen, das ganze System muss ein bisschen einen Schritt nach zurückgehen oder seht ihr das anders?
Das heißt aber jetzt für dich, wenn du sagst, ein kompakter stehen, ich meine, wir haben jetzt 3 Spiele vor der Brust. Jetzt, also, wenn ich nur mal die Bundesliga nehme, da spielen wir erstmal gegen Leipzig, was heftig wird. Ja, dann geht's weiter gegen Fürth, ich sag's erneut, wir haben, dass wir gegen Bochum nicht gewonnen haben, ist fatal. Es gibt keine Alternative, es gibt kein Können. Du musst gegen Fürth gewinnen und im Zweifel musst du halt dir die Punkte, die du verloren hast, gegen Bochum, vielleicht gegen Freiburg, dann ist die nächste Partie dann wieder zurückholen. Also das ist alles, das ist Tough Cookies, das ist nicht einfach, aber du meinst, mit einer defensiveren Aufstellung würden wir das hinbekommen. Eine, die vielleicht mehr Sicherheit ausstrahlt und dementsprechend von hinten, von der geordneten Defensive nach vorne kommt. Kann das ein Konzept sein? Ja, es mag möglich sein.
Schön.
Die Frage ist, wer hat denn die Durchsetzungsfähigkeit, Basti?
Ehrlich gesagt hätte ich da ein bisschen Angst, weil auch einer der weiteren Probleme, die wir noch nicht angesprochen haben, beziehungsweise die wahrscheinlich ein Ergebnis aus diesen ganzen Dingen ist, die wir hier angesprochen haben. Die Eintracht hat diese Saison sehr, sehr wenig Torchancen.
Ja.
Und wenn du natürlich jetzt richtig, noch weiter nach hinten gehst, dann wären das mit Sicherheit nicht mehr. Und dann musst du halt wirklich sagen, okay, dann musst du vielleicht das Spiel über Standards gewinnen. Und über Kostic. So diese Kostic-Trademark-Move von links irgendwie ins lange Eck schießen, dass du dann irgendwie, dann gewinnst du 1-0 in Fürth, spielst 1-1 gegen Freiburg oder was weiß ich was und dann sammelst du halt ein paar Punkte und die Bundesliga ist jetzt nicht so stark, dass du mit einer soliden Punktausbeute nicht zumindest ins gesicherte Mittelfeld kommen könntest. Das ist ja drin. Also machen wir jetzt mal, wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht schwarz-weiß malen, es gibt auch noch grau und das ist dann das Mittelfeld. Das sollte die Eintracht schon erreichen können mit einfachen Mitteln. Die Frage ist halt, wie erreichst du ein System, was Marvin sagt, wo du auch scoren kannst? Also du musst ja trotzdem, du kannst ja nicht jedes Spiel 0-0 spielen. Und eine Fünferkette ist ja schon defensiv. Und wir haben mit Zone und Jack jetzt dann noch 2 dazu. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, wie Steffen Baumgart zum Beispiel ab und zu aufstellt, der irgendwie 3 offensive Mittelfeldspieler hat plus 2 Stürmer. Und dann kassieren die 5 Stück in Hoffenheim, aber kommen halt auch gegen Leverkusen zurück. Also du musst halt abwägen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht nur aus Spaß zurückgelehnt und gesagt, ich weiß, was wir im Winter machen müssen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir jetzt machen müssen, weil da bin ich wieder ganz am Anfang, was Marvin gesagt hat. Am Ende herrscht auch bei mir, obwohl ich jetzt hier echt viel gelabert habe, größtenteils Ratlosigkeit, muss ich sagen.
Ja, wir haben auch echt ein paar Probleme. Also ich meine, wir haben das ja eben gerade schon illustriert und wenn wir jetzt über das Personal einfach sprechen, wenn wir sagen, wir kommen aus einer vielleicht geordneten Defensive oder wir haben ein paar Leute, die scoren können, dann ist es auch so, dass uns natürlich echt viel, im Endeffekt waren es gar nicht so viele Spieler, die jetzt weg waren, wenn wir jetzt vergleichen von vor 8 Monaten oder so. Aber es sind halt 3 wichtige Spiele. Du hast mit Abraham halt niemanden gleichwertig ersetzt, wo du gedacht hast, okay, Tuta ist in Ordnung, das ist jetzt defensiv. Und dann hast du natürlich Silva, der weg ist, aber halt auch, und das vergesse ich immer wieder, aber Patrizia hat es ja auch schon angesprochen, Younes ist tatsächlich ein Faktor, ein Kreativfaktor, der dir über weite Strecken, wenn er gespielt hat, wirklich geholfen hat. Mhm. Und das fehlt dir halt jetzt auch. Und wenn, selbst wenn ich sage, ich spiele jetzt mit mehreren variablen offensiven Spielern, vielleicht aus dem offensiven Mittelfeld mit Kamada, der auch wieder zu seiner Qualität rankommen muss, aber dir fehlt ja trotzdem jemand wie Younes, der dann auch so ein bisschen Torinstinkt halt hat. Also es ist schwierig, Patrizia, hast du irgendeine Idee, was wäre denn deine Aufstellung, wenn wir sagen, wir gehen aus einer geordneten Defensive heraus?
Meinst du jetzt die Aufstellung direkt? Können wir gleich mal zusammen durchgehen?
Genau, das können wir
halt einfach machen. Ich würde halt einfach nur hoffen, ich weiß halt nicht, wie es geht, das wissen die ja selbst, das bemängeln die auch selbst, aber ich glaube, es geht ganz viel auch über diese Zweikämpfe, also du musst halt in deine Zweikämpfe reinkommen und die gewinnen, und ich weiß nicht, ob du dann danach auch aufstellen musst, wenn jetzt ein Jakic ausfällt, natürlich ein Rode ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich denke, dem traue ich das auch zu, dass er sowas kann, dass der diese gewisse Aggression auf den Platz bringt, sich nicht ziert, jetzt irgendwie Zweikämpfe anzunehmen und da auch, ich weiß nicht, die Ballgewinne auch schnelles, wenn du jetzt schon nicht diesen schönen Kombinationsfußball spielen kannst, was aktuell noch nicht drin ist, dann musst du zumindest schnell umschalten, weil ab und zu merke ich auch, wenn die Eintracht dann mal einen Ball gewinnt, geht es zu langsam. Also dann merkst du, die Spieler wissen gar nicht, wo spiele ich jetzt hin, und wenn Kostic nicht frei ist und du den nicht schicken kannst, wissen die schon wieder nicht, was sie tun sollen. Und
ja, aber das Thema hast du auch, wenn ein Kostic frei ist. Du hast es ja am Wochenende gegen Bochum gesehen und hast es vorhin ja auch gesagt, dann hast du einen Kostic, der den Ball hat, der dann durchkommt und der dann da vorne im letzten Drittel das Spiel verzögern muss, weil halt keiner ist, auf den er den Ball abspielen kann.
Ja, das
oder flankt, also, und dann flankt er irgendwie, da ist keiner.
Ja, eben, du musst halt irgendwie schauen, klar, da ist auch das Problem, dass du halt eben vorne keinen drin hast, der ja immer anspielbar ist und immer trifft, aber du musst halt einfach schneller umschalten und halt deine Zweikämpfe gewinnen. Ich glaube, das würde schon viel helfen, wenn du irgendwie öfter schnell nach vorne kommst, bevor sich die gegnerische Abwehr formiert hat, weil das kommt auch viel zu selten vor aktuell. Ich weiß nicht, ob man da dann auch das Personal dran anpassen muss, wer das am ehesten irgendwie mitbringen kann. Können wir jetzt gleich mal so ein bisschen unsere Grundaufstellung für die nächsten Spiele, mit der wir jetzt am liebsten diese Krise bestreiten wollen würden. Können wir jetzt zusammen durchgehen? Also ich fange an, Klapp im Tor.
Das ist doch eine super Überleitung, René, oder?
Ja, komm. Dann, ja,
vielen
dann.
Dank.
Klapp im Tor ist schön, schön, Patrizia, genau, ja.
Den Rest könnt ihr machen. Nee, aber
das rettet sich Basti raus jetzt, Patrizia. Dennis, jetzt musst du es retten.
Ja, genau. Nee, also ich würde tatsächlich Endika wieder aufbieten, und ich muss sagen, auch bei Hinti bin ich überzeugt, dass er performen kann. Er braucht ein bisschen mehr, er muss sich wieder besser auf die Mitspieler verlassen können vielleicht auch und gewinnt dadurch auch wieder an Selbstbewusstsein. Denn das ist ja wirklich hier ein Problem, was wir wirklich haben. Es hapert den Spielern an Selbstvertrauen. Und da, also Hinti ist für mich auf jeden Fall einer, der spielt Endika, würde ich gerne wieder sehen. Jetzt ist nur die Frage, welches System spielen wir? Wir spielen Dreierkette beziehungsweise Fünferkette, soll heißen. Hasebe ist für mich da eigentlich der stabilste für die Position in der Mitte. Würde ich dann an der Stelle wohl auch ausstellen.
Das heißt, du würdest
Dreierkette,
wen dann links und wen dann rechts spielen lassen?
Ah, normalerweise Endika links und Hinti dann rechts, aber ist wahrscheinlich auch nicht die ideale Lösung. Aber vom Spielaufbau, das hat die letzten Spiele auch nicht wirklich funktioniert. Dementsprechend die Argumentation, der Spielaufbau funktioniert besser, wenn Hinti links spielt, das kann ich hier leider auch nicht mehr so sehen. Deshalb würde ich einfach mal probieren mit Endika links, Hinti rechts.
Ich würde ehrlich gesagt Tuta für Hasebe bringen, dann hast du nämlich genau dieses Ding nicht, weil ich denke auch in der Innenverteidigung, ich weiß nicht ganz genau warum, aber irgendwie war ja Hütter immer ein Fan davon, Linksfuß, Rechtsfuß. Vielleicht sollte man einfach Hinteregger in die Mitte stellen, Tuta nach rechts und Endika nach links. Weil dass die das zu dritt können, haben sie schon bewiesen. Und dann hast du vielleicht Hasebe tatsächlich sogar frei neben Soul zu spielen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sogar Hasebe ich weiß gar nicht, der spielt zwar momentan viele Fehlpässe, aber trotzdem ist der Ball sicher, sag ich mal. Irgendwie würde ich mir das wünschen, weil ich sehe Rode noch nicht so weit. Ich weiß nicht wieso, das wird bei mir noch dauern. Ich würde Hasebe nach vorne ziehen und neben Soul zu spielen und dann Tuta, Hinteregger und Ndicka spielen lassen. Unabhängig davon beuge ich mich natürlich der Mehrheit, aber ich will nur eine Sache sagen, ganz ehrlich, Ndicka jetzt, wenn es schon nicht läuft, lass Ndicka die ganze Zeit spielen. Das ist unser wertvollster Spieler.
Ja.
Das geht
ja,
nicht. Ja. Also es geht nicht, dass wir die Baustelle jetzt auch noch aufmachen.
Nee, das sehe ich genauso. Also ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat. Wir können uns ja alle einigen. Ich glaube, Hinteregger ist gesetzt. Wir haben auch gesagt, dass Ndicka ebenfalls gesetzt ist. Jetzt müssen wir abstimmen. Wer ist für Tuta oder wer würde Hasebe da reinsetzen?
Ich stimme für Tuta.
Okay. Ich auch.
Also ich wäre für Hasebe gewesen, aber Tuta ist die Aufstellung, die ihr gesagt habt, völlig auch in Ordnung für mich.
Ich beuge mich ebenfalls. Okay, das heißt, wir haben Tuta, Hasebe und Ndicka. Mhm. Okay.
Nee, Tuta, Hinteregger und...
Ndicka.
Mhm.
Ja gut, links ist schnell, Kostic.
Ich würde sagen, rechts. Kostic, die Nummer wollen wir jetzt auch nicht aufmachen.
Das ist die einzige Konstante in meinem Leben, dass wir im Eintracht-Podcast immer Kostic auf links stellen.
Richtig. Aber ich würde,
und Trapp ins Tor.
Und Trapp ins Tor, ja.
Aber ich würde rechts wahrscheinlich, es hört sich jetzt blöd an, weil immer täglich Christus murmelt hier, aber es gibt, setzen wir Erik Durm wieder rein. Ja, was sollst du machen, ey? Was sollst du machen? Ich meine, er hat noch gute Spiele gemacht. Ja, also ich würde für Durm mich einsetzen, leider.
Marvin, ich gehe tatsächlich mit dir mit, aber das liegt einfach daran, dass ich hätte gerne Touré noch mehrere Chancen gegeben.
Ja, kann man
aber
auch.
Es ist natürlich schon krass, was da auch am Sonntag wieder gelaufen ist. Das ist einfach zu wichtig, dass wir da ein bisschen stabiler auch hinten stehen. Und da ist, denke ich, Durm die bessere Option.
Ja, im Endeffekt selbe Begründung wie Dennis. Normal würde ich Touré stellen, aber jetzt in der Situation brauchen wir einen erfahrenen Spieler und das ist Durm. Unabhängig von seinen spielerischen Fähigkeiten. Der ist zwar jetzt nicht der Aller, aber ich glaube, dass er von denjenigen Kandidaten ist derjenige, der am meisten Ruhe reinbringen kann, sage ich mal. Und deswegen gehe ich auch mit Durm.
Okay, das heißt Kostic links, Durm rechts. Was machen wir mit den beiden defensiven Positionen?
Lutzo sollte auch gesetzt sein, glaube ich.
Ja.
Eine kurze Frage. Ja, verstehe ich. Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ob wir mit zwei Stürmern oder einem Stürmer spielen. Theoretisch hat So halt auch schon öfter mal im offensiven Mittelfeld gespielt. Ne? Ich sehe ehrlich gesagt in dem offensiven Mittelfeld, wir haben Lindström angesprochen, wir haben Hauge angesprochen. Ehrlich gesagt überzeugt da gerade überhaupt keiner. So ist eine Konstante auf dieser Position, auch wenn es gerade ein niedriges Niveau ist. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, den mal nach vorne zu ziehen oder würdet ihr mir strikt davon abraten?
Würde ich machen, wenn ich Rode und Jakic dahinter stellen kann, dann bin ich voll bei dir. Aber da der Jakic jetzt ausfällt, dann würde ich schon mit So, weil er auch ein Abräumer schon mit ist. Der ist schon eine Sicherheit. Das ist, manchmal geht natürlich seine Offensivqualität dadurch verloren, wenn er zu viel da hinten mitwurstelt. Aber den jetzt auch noch nach vorne zu ziehen und dann nur mit Rode auf der Sechs, das oder würdest du dann Hasebe daneben stellen?
Ich hätte dann Hasebe halt vielleicht reingestellt, ne? Genau. Aber okay. Es ist nur eine Idee. Also mir geht's halt nur darum, ich brauche Spieler, die jetzt schon sicher sind und der Mannschaft also keine neue Unsicherheit geben, ne? Und mit Zou hast du halt einen Spieler, der fest im System drin ist. Oder glaubst du, Basti, dass wenn ich ihn nach vorne stelle, dass er dann für Unsicherheit sorgen würde?
Ehrlich gesagt hat deine Ausführung mich echt überzeugt, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, tu da raus, Ilsanker rein, ehrlich gesagt.
Bitte! Das wollte ich damit nicht.
Danke, Marvin.
Nee, stark. Ich kann dem Gedanken folgen, aber das wäre schon wieder eine Änderung, die schon wieder, also die würde noch eine neue Baustelle aufmachen. Ich glaube, zumindest die Konstante So würde ich gerne defensiv im Mittelfeld haben. Ich würde sie gerne neben Hasebe haben, muss ich sagen.
Patricia, du auch?
Ich wäre jetzt mit Rode gegangen. Vor allem auch, also weshalb ich Marvins Idee jetzt erstmal verworfen hätte, ist, ich denke immer noch den Schritt weiter mit dem Wechseln und dass du beim Wechseln so wenig wie möglich irgendwie Qualität verlierst. Und da denke ich mir dann, wenn du zum Beispiel einen Rode, der safe nicht 90 Minuten machst, durch einen Hasebe ersetzt oder umgekehrt, ist das in Ordnung, glaube ich, vom Leistungsabfall her. Und wenn du aber beide gleichzeitig auf dem Platz hast, wen kannst du da noch bringen? Bringst du dann einen Rustic dafür rein und ziehst einen So nach hinten und stellst Rustic auf So's Position? Da bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ob das von der Qualität her dann alles so passt. Von daher hätte ich einen von den beiden, also Hasebe oder Rode, auf der Bank und würde den dann irgendwie, weiß nicht, zur 70. oder so bringen. Ja, also ich bin mit beidem fein. Also meinetwegen Hasebe, meinetwegen Rode. Ich hätte jetzt einfach spontan Rode gesagt. Wenn ihr euch für Hasebe entscheidet, für mich auch vollkommen in Ordnung.
Nee, ich bin auch für Rode.
Dennis? Ich hätte Rode auch gestellt. Ich habe gar nicht mehr an Hasebe. Gut, einfach aus der Situation heraus, auf der 6 sehe ich ihn einfach nicht mehr so. Ich finde, der ist ideal für diese Dreierketten-Mittelposition. Sechser-Position mit viel Tempo, gerade wenn dann viel Action da los ist gegen so Gegner wie Leipzig jetzt am nächsten Spieltag. Das ist schon, glaube ich, für Hasebe. Da könnten halt dann doch die Tempodefizite doch deutlicher werden. Und eigentlich Rode als krasser Abräumer und Dings. Es ist natürlich die Frage, wie fit ist er? Wie fit ist er? Reicht das für 90 Minuten? Ich denke nicht. Das Problem ist natürlich dann, will ich lieber erstmal mit Rode anfangen und wechsel dann irgendwann. Patricia, guter Einwand mit, was mache ich da und wie wechsle ich? Ja, da kann ich auch noch ein Hasebe mal hinten rausbringen. Ob das dann natürlich vom System her dann alles noch so passt, ist alles fraglich. Aber also ich hätte auch mit Rode angefangen, befürchte aber auch, dass er es nicht über die ganze Zeit packt.
Was man meiner Meinung nach auch an der Stelle nicht vernachlässigen darf und was für mich sehr für Rode spricht, ist die Aussagen, die er nach dem Spiel gegen Bochum getroffen hat. Und ich schätze ihn so ein,
guter Punkt,
dass wenn er sowas sagt und sagt so, ihr, hoffentlich hat jetzt jeder verstanden, was das bedeutet, Bundesliga zu spielen, dass er sich selbst auch an diesen Worten misst. Das heißt, er wird mit einem ganz anderen Energielevel da in diesen Spielen auftreten, weil er eben diese Aussage getroffen hat. Und das wäre ein Impuls, den ich auf dem Feld haben wollen würde.
Ehrlich gesagt, genau diese Ausführung überzeugt mich auch von Hasebe abzurücken, weil was du sagst, ist richtig. Rode war derjenige, der es direkt nach dem Spiel angesprochen hat, der aber jetzt auch nicht von der Bank das nur sagen kann, sondern der, dann soll er jetzt auch in die Verantwortung kommen und das den Leuten während dem Spiel auf dem Platz auch klar machen. Mhm.
Ja.
Als jemand, der schon lange da ist. Also lass uns Rode, Saudi kennen sich, also das sollte auch stabil sein.
Ja.
Super. Okay, finde ich doch gut. Okay, wie gehen wir jetzt weiter nach vorne? Haben wir zwei Stürmer-Theorie oder haben wir eine Einstürmer- und zwei Mittelfeldspieler-Theorie? Was ist das präferierte System, Patricia, welches würdest du eher andenken?
Naja, zwei, weil Boré, wie gesagt, kann man nicht alleine stellen vorne. Mhm. Der braucht jemanden und das Problem ist halt, wir haben ja jetzt eigentlich nicht viel Auswahl, aber dennoch will ich Boré auf dem Platz sehen, auf jeden Fall, weil ich denke, das ist noch einer, der bringt auch dieses Giftige mit, der hat so Feuer auf dem Platz und ich glaube, das braucht man, da braucht man jetzt nicht irgendwelche Trantüten, das ist so ein Spieler, der gefällt mir ganz gut. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht die Tore macht unbedingt, aber auf jeden Fall will ich ihn auf dem Platz sehen. Von daher ist das Zwei-Stürmer-Ding dann unumgänglich für mich, außer ihr habt eine bessere Idee in dem System, was wir bisher jetzt aufgestellt haben. Da würde ich mich auch von überzeugen lassen, aber ja.
Ich probiere jetzt mal einen Verzweiflungsmove.
Oha.
Also ich würde einen Zehner stellen, das ist Kamada, weil ich einfach hoffe, dass er irgendwie irgendwann wieder mal
mit am besten reinkommt. Performt, ja.
Genau, und dann Boré stelle ich auch, weil er für mich mit am giftigsten ist und zumindest auch in so einer Lulli-Mannschaft momentan noch Einstellung hat. Und ehrlich gesagt würde ich probieren, ob Hauge nicht Stürmer spielen kann, weil der ist zumindest bullig. Und zumindest hat er auch gezeigt, dass er Tore schießen kann. Vielleicht kann man ihn einfach von den Außen in die Mitte ziehen. Dann ist einfach ein Doppelsturm Boré Hauge und dann probieren wir das mal aus, weil schlechter als Lammers und Paciencia kann auch nicht sein. Also von daher, Paciencia ist ja, glaube ich, so verletzt.
Ja, hast du recht.
Lammers tut mir momentan keinen Gefallen.
Nee.
Denn Lindström ist zu dünn. Mhm. Und am Ende würde ich tatsächlich probieren, Hauge Boré da spielen zu lassen und Kamada dahinter.
Ich finde die Idee ganz gut, weil es wirklich auch, vielleicht müssen wir wie früher, als Fußball immer noch zwar Profifußball war, aber weniger professionell, als früher Spieler nochmal umgelernt wurden, wo du dann Leute hattest, die dann eigentlich Stürmer waren und dann defensives Mittelfeld gespielt haben plötzlich. Vielleicht müssen wir das jetzt wirklich wieder testen. Also es ist ja, also ich meine, das Ding ist, Hauge hat ja durchaus mal gesehen, man hat gesehen, dass er Tore schießen kann. Er hat schon zwei Tore jetzt für die Eintracht geschossen. Das Potenzial ist ja grundsätzlich da. Vielleicht müssen wir es wirklich so machen. Vielleicht müssen wir ihm die Chance geben, denn vielleicht ist ein Hauge, der besser in Form ist, aber auf der falschen Position, ein besserer Spieler als ein Lammers, der zwar auf der richtigen Position spielt, aber fernab von allem gerade ist. Ja,
ich hatte original diesen Gedanken, den du hattest bei Pro Evolution, wenn du einen Stürmer hast, der eine gewisse Stärke hat und du stellst ihn auf für ihn falsche Position. Er hat aber trotzdem noch mehr Punkte als derjenige, dessen Position das ist.
Ja, genau. Ja,
aber faktisch stellen wir dann keinen einzigen Stürmer auf, ne?
Hauge ist unser Stürmer, der soll auch Stürmer spielen. Also der soll nicht auch rumwuseln, sondern Hauge und Boré sind unsere Mittelstürmer. Punkt.
Und das kann ja auch passen. Ja, 1,84 Meter, ja.
Ist schon ein bisschen weniger als Boré.
Ja, und wir müssen Dinge einfach probieren. Ich glaube, es gibt gar keine Alternative. Weil, eben. Wie gesagt,
Ache was sollte jetzt Lammers ganz. Nee, du kannst doch, du tust doch Lammers keinen Gefallen. Ich habe es bei Fußball 2000 gesagt.
Das ist vollkommen klar.
Der wirkt so wie ein Sportfremder, der plötzlich da mal mitspielt, momentan. Und das liegt nicht daran, dass er die Qualität nicht hat, das liegt daran, dass er 2 Jahre kein Fußball gespielt hat. Und dass er sich nicht in der Mannschaft entwickeln kann, die selber gerade verunsichert ist. Das muss man einfach so sehen. Da muss man ihm Gefallen tun, ihm vielleicht noch mehr Trainings geben, vielleicht ihn auch mal, wie Glaser das mit Tuta gemacht hat. Nimm ihn mal 3 Wochen raus, dass er auch nicht den Druck verspürt. Nimm ihn mal 3 Wochen raus und lass ihn da irgendwie trainieren, im Training spielen und einfach dann denken, wenn er dann wiederkommt, erwartet ihn niemand was und dann kannst du überzeugen. So wie Tuta das in München gemacht hat. Ähnliche Vorgehensweise. Und am Ende, wenn das mit Heuge nicht klappt, dann wechselst du halt Heuge aus, tust Lindström rein, machst Boré wieder in die Spitze. Scheinbar hat die Eintracht ja auch in den ersten 3 Saisonspielen gedacht, dass es so funktioniert. Und ich habe nie gedacht, dass ich sage, aber mein Gott, schlimmer kann es nicht werden. Was soll ich jetzt machen? Oder wir holen einen Arbeitslosenstürmer, weiß ich nicht ganz genau.
Ja, ich habe schon geguckt, es gibt leider kaum Leute auf dem Markt, die jetzt irgendwie noch einen Wert hätten. Also ich habe wirklich schon geguckt, weil natürlich ist das auch etwas, was immer wieder in meinen Gedanken vorkommt. Könnten wir jetzt noch schnell noch jemanden holen, der uns dann irgendwie helfen kann? Aber das sind alles Spieler, die in den letzten Jahren keine Qualität mehr bewiesen haben. Also dass du jetzt sagen würdest, okay, der bringt uns sofort weiter. Das ist ärgerlich, aber der Gedanke, wie gesagt, ist gut. Aber ich meine, wenn der größte Stürmer jetzt so vom Marktwert allein Angel Romero ist und der hat jetzt eigentlich nie großartig für Ausrufezeichen gesorgt, weil er auch eigentlich nie über den großen Teich gekommen ist, immer nur in Südamerika gescored hat. Und einer, den man noch kennt, ist der Sebastian Giovinco, aber der ist auch schon 34 Jahre alt, der ein oder andere mag ihn noch kennen.
Der ist ja auch ziemlich klein.
Ja, und der ist halt wirklich klein, war früher ganz guter Wuselstürmer, früher bei Turin gewesen, Parma und so weiter und so fort, aber die Zeiten sind lang vorbei. Ja. Also es gibt de facto kaum Spiele, bei denen wir sagen können, Kevin Mirajas war irgendwann mal ein ganz guter Spieler, aber ist auch schon viel zu alt. Da ist keiner da.
Aber Heuge kennt ja wenigstens auch die Mannschaft, der kennt die Bundesliga jetzt. So ein anderer Spieler, der jetzt verpflichtet wird, ob der uns dann sofort hilft im System und so weiter. Es muss ja trotzdem passen. Wir sprechen ja hier von, dass die Spieler teilweise
nur weiß stoppen können, Alter.
ja, das ist richtig. Da hast du völlig recht. Aber es ist schon so. Ich glaube, eine gewisse Eingewöhnung würde das auch wieder brauchen. Und du hast im Endeffekt wirklich, finde ich, diese Position ein bisschen umdenken. Das Spielerpotenzial, was du hier hast, musst du irgendwie richtig einsetzen, ausschöpfen. Heuge, dann soll er mal vorne zeigen, was er kann. Es ist ja auch sowas, wir haben ja hier eigentlich dieses Luxusproblem in Anführungszeichen, dass wir hier sagen, wir wollen mit 2 Stürmern spielen, weil Boré sonst für uns nicht so performen kann, wie es ist. Vielleicht am Ende
spielen wir vielleicht komplett mit 2 ohne Stürmer spielen.
Und machen unsere Tore aus den Standardsituationen, dann soll mir das auch recht sein. Es muss ja einfach nur Druck aufgebaut werden, es müssen im Endeffekt dreckige Siege her und dann können wir im Winter ganz entspannt auch die ganze Sache angehen mit Transfers und können an den Positionen, wo wir momentan wirklich die größten Probleme haben, auch gut nachlegen. Das Problem ist wirklich, es geht jetzt darum zu punkten mit einem System, mit einer Aufstellung, und die einfach ein bisschen Sicherheit reinbringt und wir eine bestmögliche Punktausbeute doch jetzt noch bis zum Winter haben. Das muss das Ziel sein. Und wenn es mit einem Heuge da ist, also Basti, ich würde sagen, ich würde voll da mitgehen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber finde ich einen ganz smarten Move.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Und erinnert ihr euch noch an Andy Carroll? Damals Top-Zugang vom FC Liverpool 2011 für 41 Millionen. Der ist noch ablösefrei.
Ja, da ist keiner da.
Hallo, Andy Carroll, Alter. Wie alt ist der?
Ah, 32 eigentlich.
Ja, also wenn wir nur noch 2 Jahre spielen, hallo?
Siehste, Marvin, hab das doch, Alter.
1,93, den müssen wir nur vorne hinstellen.
Ich werde aufpassen, dass der nicht zu lange unterwegs ist. Und dann schicke ich ihn nach Hause und dann ist er einigermaßen fit und dann ist alles gut.
Also, wir haben...
Ich weiß
wir haben
nicht, ob das funktioniert, wenn du mit dem unterwegs bist, Basti.
Announce and Carol einfach. Geil.
Das wäre tatsächlich
was. Jetzt kann ich heute ruhiger schlafen, Marvin. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sofort. Band, wenn ich hier auflege, ist das Erste, was ich twitter.
Andy Carroll. Ja. Siehst
das
du mal, also
Sendungstitel müssen wir ändern, René, von Sand. Was habe ich vorhin gesagt? Sandkastenhaus?
Sandkastenhaus?
Zu Announce Andy Carroll.
Sehr gut.
Ja, vielleicht können wir ihn auch taggen und dann vielleicht reagiert er dann.
Oh, geil, vielleicht bietet er sich dann selbst an bei der Eintracht genau. oder so. Hallo, ich habe da bei Twitter gesehen, es gibt Leute,
boah,
die...
Alter, ey, ohne Scheiß, Andy, Alter, kostet Flanke Andy Carroll, Kopfball, bam, Alter.
da traut sich auch keiner von den anderen Spielern hin, weil der die ganze Zeit die böse anguckt.
Geil, mega.
Ja, Problem gelöst.
Ein bisschen sauer, dass die Eintracht Lammers geholt hat.
Ja, ohne Scheiß. Ich meine, die haben noch Geld bezahlt. Ne, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie die Leihe irgendwie auch kostenlos bekommen oder so, ja. Aber trotzdem, also wie gesagt, Andy Carroll, man könnte es ja mal probieren, ja.
Ja, warum nicht?
Sehr gut.
Warum ja. nicht?
So, ich will schnell die Sendung jetzt beenden. Ich will das wieder.
Du willst Andy Carroll anrufen.
Ich will Andy Carroll sofort kontaktieren.
Ja. Dann lasst uns es kurz zu Ende machen. 2 Sätze zu Leipzig am Wochenende. Ist es gut für uns, dass da jetzt Leipzig kommt? Weil Erwartungen weg sind? Du sagst scheißegal. Was sagen die anderen?
Also von der Motivation her sollte hier wieder zumindest ein Gegner da sein, wo es etwas befreiter ist. Denn wie der Basti sagt, hier kannst du im Endeffekt, hier ist keiner komplett enttäuscht und komplett, oh Gott, warum haben sie denn gegen Leipzig jetzt nicht gewonnen? Bei Bochum war das eine andere Geschichte. Ich habe letzte Woche hier noch davon gesprochen, oh, das muss ein sicherer Dreier sein. Gegen Leipzig sieht das alles ein bisschen anders aus. Wenn wir hier 3 Punkte mitnehmen, haben wir auf jeden Fall ein super Spiel gemacht. Und ja, dementsprechend ist schon gut, dass wir jetzt aus diesem Tief kommen und da jetzt wieder vielleicht in Richtung ja Motivation oder Höhepunkt der Motivation hier wieder ankommen gegen Leipzig. Ob das dann so ist, werden wir sehen haben. Wann ist es? Samstag?
Samstag.
Ja, ich glaube, das kann ganz gut sein. Das ist wieder diese alte Leier, aber der Gegner will ja selbst Fußball spielen. Dadurch ergeben sich mehr Räume. Vielleicht kommt das der Eintracht entgegen. Ich komme mir selbst schon dumm vor, das irgendwie seit mehreren Saisons jede Woche zu sagen. Aber irgendwie hilft es mir in meiner Erwartungshaltung irgendwie so ein bisschen, um einigermaßen positiv zu bleiben und sich so ein Spiel zu erhoffen, wo man denkt, oh, da könnte was gehen. Kann natürlich auch komplett in die Hose gehen und du kriegst irgendwie 3 Tore in 15 Minuten, dann ist es gegessen. Aber sagen wir mal, die Abwehr steht einigermaßen stabil. Du hast so diese Zweikampfstärke da. Das wäre mir sehr wichtig. Leipzig ist ja immer so, war zumindest bisher immer dieser Verein, wenn du denen so ein bisschen auf die Nerven gehst, auf die Füße trittst, haben die keinen Bock mehr. Die kommen damit nicht klar zurecht. André Silva kennen wir, kennen vermutlich auch seine Schwächen, seine Stärken. Ja, von daher denke ich mir, Es kann ja eh nicht schlimmer werden und ich glaube, das tut ganz gut, wenn der Gegner ein bisschen mitspielt. Vielleicht hilft das dem Spiel und der Eintracht.
Ja.
Zumal man zu Hause ist.
Ja, sehe ich grundsätzlich genauso. Und am Tag, an dem 2 wunderbare Dinge zusammengekommen sind, und zwar der VfL Wolfsburg und Florian Kohfeldt, ja, Match made in heaven, bin ich jetzt ein wenig positiver gestimmt und kann mir schon vorstellen, dass hier Eintracht genau das beherzigt, was die Patricia gesagt hat. Wichtig ist natürlich, dass sie jetzt auch, die müssen innerlich, in sich selbst, müssen die mal unruhig sein. Die müssen jetzt mal, hoffentlich haben die sich mal getroffen, hoffentlich treffen die sich mal und besprechen das, dass das halt aktuell gerade nicht gut läuft. Da muss man einen Ruck durch die Mannschaft. Und wenn dieser Ruck dann passiert, dann kann genau das, dieses offenere Spiel für die Eintracht, da positiv sich auswirken. Also ich ich denke auch, dass es gut ist. Wir müssen halt sehen, wie das alles vonstatten geht. Das ist dann wieder ein Heimspiel mit sehr, sehr vielen Fans, wenn alles gut läuft, hoffen wir. Also ich glaube, es ist ja Vollauslastung angeplant in diesem Format mit, glaube ich, 5000 Ungeimpften, die möglich sind, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das heißt, da könnte auch ein kleiner Hexenkessel entstehen. Natürlich zu einem optimalen Spiel gegen einen verhassten Gegner, der in Frankfurt zuletzt auch gar nicht so viel oder eher weniger zu lachen hatte. Also, why not?
Also, ich bin immer noch ein bisschen schockiert. Wenn die Rückkehr von Florian Kohfeldt bei dir gute Stimmung auslöst, dann will ich nicht wissen, was bei dir schlechte Stimmung auslöst.
Ich finde zwei Sachen, die, keine Ahnung, die nicht auf meiner Beliebtheitsskala am höchsten sind, kommen zusammen. Das finde ich.
Minus und Minus ist Plus, ja?
Ja,
der alte Mathematiktrick.
Okay, also, jetzt mal bei allem Respekt: Florian Kohfeldt, neuer Cheftrainer, wäre fast abgestiegen und ist jetzt Trainer eines Champions League Vereins mit dem Co-Trainer Michael Fonzek, der wahrscheinlich so viel Leichen anderer Leute im Keller weiß, ja, dass der immer wieder einen Job in der Bundesliga bekommt. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären. Das ist ein Match made in heaven, zeigt aber auch, wie parasitär einige Trainer im Bundesliga-Geschäft unterwegs sind und schwer rauszukommen.
Ganz im Ernst, das, was du gerade beschrieben hast, Florian Kohfeldt, Co-Trainer Michael Fronzek beim VfL Wolfsburg in der Champions League, klingt so, als hätten wir uns das unter massivem Alkoholeinfluss bei 93 ausgedacht.
Ja, da war noch was anderes außer Alkohol im Spiel.
Und jetzt können wir das einfach beobachten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich weiß ganz genau, wahrscheinlich wird das sogar funktionieren. Wart's mal ab, Alter.
Ja. Am Ende ist wirklich Magier Kohfeldt. Ja, es kann schon sein.
Ich fürchte es auch. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht nachzugucken, wie viele 3G-Zuschauer sind, aber ich glaube auch, dass es die 5000, also die 10% sind, aber ich finde die Zahl jetzt gerade nicht mehr.
Wie gesagt, es ist eigentlich so ein Spiel, da muss sehr, sehr viel jetzt passieren, damit es gut geht, aber es muss auch sehr, sehr viel von den Rängen vielleicht jetzt mal kommen für diese Situation. Ich hoffe, es gibt nicht schon wieder irgendwelche Flyer bei Facebook, die verteilt werden. Also, weiß ich nicht. Choreo-Flyer, die verteilt
werden. Wow. Naja.
Anderes Thema.
Mantel schweigen.
Liebend, gerne. Ja, gut, dann hätte ich gern von euch noch Tipps für dieses Spiel am Samstagabend 18:30 und Dennis steht hier zuerst in der Liste, deswegen darf er anfangen.
Oh, okay, also ich hoffe auf ein 1-0 für die Eintracht. Hm.
Basti.
Ich sag 1-1.
Aha. Marvin.
2-2.
Uff. Patricia.
Mann, als Basti 1-1 gesagt hat, habe ich mir gedacht, dann gehe ich auf 2-2, dann sagt Marvin 2-2. Dann nehme ich auch das 1-1.
Du bietest mehr, ja.
Ich sag 2-1, ist so der Safety-Tipp. Ich habe zwar keine Ahnung, wer bei uns Tore schießen soll, aber vielleicht haben wir ja Glück und erzwingen mal wieder ein Eigentor. Könnte ja auch nochmal wieder eine Variante sein.
Diese Saison eh schon relativ viele Elfmeter für uns zugesprochen bekommen. Vielleicht
ja, das ist tatsächlich wieder, ja, auch so ein erstaunliches Ding. Ja, vielleicht dann kriegen wir wieder einen Elfmeter und dann noch irgendwie ein blödes Eigentor und keine Ahnung, Abwehr ist ja auch immer so ein Ding. Also wenn du nur ein Tor gegen Leipzig bekommst, ist glaube ich schon okay. Kannst du mitleben. Sehr
gut. Ja, dann muss Trapp wieder performen, dann passt das schon. Alles gut.
Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der sich von so einer Stimmung ja auch anzünden lässt und wenn da ordentlich von den Rängen Stimmung kommt und die Mannschaft auch Bock hat und da das ein oder andere läuft, dann lässt er sich, glaube ich, da auch durchaus mitreißen. Also da hätte ich durchaus Hoffnung, dass der da ein bisschen nochmal an der Leistungskurve dreht.
Ein Satz noch dazu, weil yes, bei der ganzen wirklich blöd gesagt, Scheiße, die da am Sonntag bei Bochum passiert ist. Am Ende hätten wir den Elfmeter gemacht und die Chance von Kamada drin gehabt, hätten wir das Spiel so schlecht, wie es gelaufen ist, sogar noch gewonnen. Ne? Ja. Also es sind ja auch so Nuancen gewesen, die dann dazu auch geführt haben, dass dieses ganze Spiel dann natürlich in der Nachbetrachtung noch negativer ausgefallen ist. Es hätte natürlich über viel hinweg geschönt, und es hätte vielleicht gar nicht so gut, weil dann hätte sich vielleicht, ich hoffe ja, dass sich einiges jetzt tut in den nächsten Wochen und da noch ein bisschen dran gearbeitet wird. Auf der anderen Seite, du hättest da auch mit ganz, ganz, ganz viel Glück als Sieger vom Platz gehen können. Und das ist natürlich schon eine Situation, wo man sagen kann, die Situation erspielst du dir schon in den Spielen irgendwie, dass du dann diese Pfostentreffer hast. Wie ihr gesagt habt, einige Elfmeter für uns bekommen. Basti hat vorhin gesagt, wir müssen manchmal wieder diese Standardsituation vielleicht aus Eckbällen oder sonst was, dass da mal wieder mehr performt wird, dass ein Hinti mal wieder seine Tore macht. Also ich glaube tatsächlich, dass wir generell hier schon Punkte holen können. Es muss halt auch viel Glück dazukommen am Ende. Mhm.
Ja, aber am Ende sind dann halt auch wieder zu wenig Chancen. Ja, du hast den einen Pfostenschuss und du hast den Elfmeter, aber was
ist
hast du
denn? Es ist viel zu wenig. Es ist
sonst an nennenswerten wenig. Chancen. So.
Das sollte auch nicht heißen, dass es Dings, aber es ist nicht, dass gar nichts da ist. Und wir haben auch im Endeffekt wirklich Sachen gehabt, die sehr, sehr knapp waren. Elfmeter und so ein Pfostending, was eigentlich dann gerade noch so rausfällt, das ist schon auch jetzt, es kann auch so ein Spiel halt entscheiden. Darum ging es mir eigentlich nochmal zu sagen.
Ja, da gibt's
ich hoffe, dass bei Leipzig bei dem Spiel einfach das eins von den Dingen reingeht. Wir hinten einen Bombentag haben mit Trapp, der ideal hält, die Abwehr, die gut performt. Und dann ist auch gegen Leipzig was drin.
Ja, Dennis, nur mal ganz kurz, du hast ja vollkommen recht. Also ich meine, ja, das Glück musst du haben. Auf der anderen Seite, du hättest der 70., 80. Minute noch den Anschluss machen können. Am Ende, es gab bei uns kein Aufbäumen, kein richtiges, stringentes Aufbäumen. Die haben Riesenchancen vergeigt. Bochumer, da hättest du in den letzten 5 Minuten, allein das hätte nochmal Ansporn geben müssen, um zu sagen, okay, komm, jetzt gehen wir nochmal richtig. Aber dann hast du gesehen, eigentlich dieser Einwurf, diese Frechheit von Einwurf, den Hinteregger macht er dann im Endeffekt zum Gegner, dann geht und dann passiert das 2-0. Also da sind halt so Sachen, ne, auch da, das ist eine Kulmination mehrerer Dinge, die sind smart und wechseln ihren schnellsten Spieler in der 70. Minute ein, weil sie genau wissen, dass die Eintracht irgendwann dann auch fertig ist. Und das ist halt auch sowas. Ne? Also es ist einfach smart, smartes Spiel, darauf müssen wir zurückkehren. Und wenn wir das aber so machen, dann kann ich mir trotzdem gegen Leipzig was vorstellen. Ich glaube, unsere Tipps waren ja sehr positiv hier.
Genau. So. Dann, Basti hatte gesagt, lass die Sendung nicht so lange machen, dann biegen wir mal so ein bisschen auf die Zielgerade ein und gucken mal, was sich noch bei den Empfehlungen so tut.
Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis.
So, was habt ihr denn in eurem Empfehlungsköfferchen, Marvin? Du hast schon gesagt, du hast da was.
Ja, genau. Und zwar eine Sache. Ich habe seit längerer Zeit mal wieder angefangen, ein paar Serien zu gucken. Jetzt werden es in meiner Krankenzeit wahrscheinlich noch viele, viele mehr, die noch dazukommen. Aber eine Serie, die mich wirklich mit Freude erfüllt und die ich sehr gerne gucke, ist aktuell Ted Lasso. Ted Lasso.
Oh ja, großartig.
Über einen Fußballtrainer, der nicht so wirklich viel Ahnung hat von Fußball, aber trotzdem einen Erstligisten coacht in Großbritannien und sehr sympathisch, naiv ist, ja, aber eine ganz eigene Sicht der Dinge hat. Das geht im Endeffekt ja sogar im Verlauf der Dinge auch viel um Mental Health und dieses positive Gefühl. Und ich muss sagen, wie der Hauptdarsteller des Spiels, das ist herausragend. Das ist eine sehr lustige, mal ein bisschen was Leichtes in schwierigeren Zeiten. Also dementsprechend kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, zieht euch das mal rein.
Genau. Gibt's leider nur bei hier Apple TV Plus. Also ihr müsst.
Genau.
Noch ein Streamingdienst abonnieren, da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, dass das ein bisschen Überhand annimmt, aber es lohnt sich tatsächlich für die Serie und es gibt ja auch ein Gratis-Abo, also von daher, und so viele Folgen sind es glaube ich auch nicht und die sind relativ kurz, also mit den 7 Tagen Gratis-Abo, wenn ihr euch ranhaltet, kommt ihr vermutlich auch ganz gut durch.
Genau, Basti, willst du deine neue Sucht auch schon Empfehlung der Woche oder noch nicht?
Ich weiß nicht, ob ich das irgendjemand empfehlen wollen sollte, ich warte da die nächsten Wochen mal ab.
Okay, alles klar.
Bis ich einen Affiliate-Link habe.
Oha! Hier wird gespoilert.
Schauen wir mal.
Sehr schön. Was habt ihr denn sonst noch so, Dennis, Patricia?
Was ich angefangen habe, was ganz interessant war, war die Reportage Die Ibiza-Affäre.
Geil.
Geht um die Strache-Geschichte. Ihr erinnert euch.
Ja, leider.
Ich habe bisher nur die ersten 40 Minuten, 45 Minuten gesehen. Die waren sehr, sehr interessant. Wird so ein bisschen dargestellt, wie es eigentlich dann zu dem, ich nenne es mal, Kontakt auch zur Presse kam, wie das sich vollzogen hat, was da gemacht gemacht wurde, wer eigentlich dieser Strippenzieher hinter der ganzen Geschichte war, eben dann Stracher auch da in ein Haus zu locken, das komplett mit Kameras besetzt war, um ihn eben dieser offensichtlichen Verfehlung dann zu überführen. Also bis jetzt sehr, sehr ansprechend. Ich kann leider noch kein endgültiges Fazit geben, deshalb ist es so unter Vorbehalt. Ich hoffe, es geht so stark weiter wie der Anfang und dann wäre das eine Empfehlung von meiner Seite.
Okay. Gibt es
bei Sky. Sky.
Entschuldigung, da schüttelst du mich kurz.
Ja, tut mir leid, ja, aber das werden die meisten Fußballfans hier trotzdem noch haben, das Abo. Dementsprechend vielleicht, ich glaube, es ist nämlich trotzdem, warte mal, was ist meine ich im Standard Sky, du brauchst nicht Film oder sowas oder.
Ja, es ist, glaube ich, sogar von Sky selbst produziert, wenn ich das richtig sehe.
Ja, richtig. Ja. Richtig, ja. Okay.
Gut. Patricia, hast du was?
Nö, ich habe direkt nichts, aber Alex hatte noch eine Empfehlung an uns weitergetragen, oder?
Genau, Alex hat uns noch eine Empfehlung reingereicht und zwar diesmal etwas Kostenfreies und zwar in der ARD-Mediathek gibt es eine gute Doku zum Thema Frauenfußball. Da hatten wir ja hier auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, auch über die Eintracht-Frauen und hier gibt es eine rund 43-minütige Doku, die das Thema nochmal beleuchtet. Ja, sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal mehr mit beschäftigen und ihr braucht kein zusätzliches Streaming-Abo, ist das nicht großartig?
Ja? Das ist ZDF, du hast ARD gesagt, aber
ist es ZDF? Nochmal
nachgelesen, ZDF.
Ja, ZDF,
das
ARD,
das Gute ist, dass die jetzt sogar mit ARD, mit Mediatheken zeitweise zusammenarbeiten und wenn ihr Glück habt, könnt ihr das eine sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen sehen. Ich weiß nicht, ob das dafür auch schon funktioniert, ja, aber naja, ist also auf jeden Fall, ZDF ist auch die, die besser funktioniert, muss man sagen.
Das ist in der Tat auch korrekt. Und wie, egal ob ARD oder ZDF, ihr braucht kein Abo, ihr kommt da so dran. Genau. Ich habe auch noch eine Empfehlung, da braucht ihr auch kein Abo für. Ihr könnt es nämlich einmalig kaufen. Ich hatte es schon erwähnt, Football Manager 2022 und da ist seit Freitag die Beta raus. Also wer so ein bisschen
offene Beta?
Nee, natürlich nicht. Du musst erst kaufen und dann darfst du in die Beta. Aber du kannst quasi das volle Spiel schon genießen. Es hat noch ein paar Fehler drin. Und ich habe mal ein paar Stunden jetzt schon reingeguckt und es macht tatsächlich auch wieder reichlich Spaß an Taktiken, Basteln, Mannschaftsaufstellungen und so weiter. Ich habe noch nicht mit der Eintracht angefangen. Ich habe gedacht, ich habe Bock auf was anderes. Und habe gedacht, okay, AC Milan, Rebic, Ibrahimovic, läuft. Habe ich mal ein bisschen dran rumgeklickt. Macht Spaß. Also wer Stunden in einem Fußballmanager-Spiel versenken möchte.
Dann verschickst quasi du jetzt Post aus Italien. Ganz jetzt wird es umgekehrt.
Wie meinst du das mit Post aus Italien?
Ist dein berühmtester Spruch, wenn es um Managerspiele geht, ist Post aus Italien, habe ich so.
Ach so, ja.
Und jetzt bist du in Italien.
Ich bin in Italien und meine erste Amtshandlung war für 30 Millionen Costage zu kaufen.
Oh, ja, alles richtig gemacht, ja. Hoffentlich ereilt uns
dieses Schicksal. Könnten wir fast eine neue Diskussion vorher aufmachen, ob wir das im Winter auch machen würden. Ist die Verzweiflung so groß, dass wir dann einen Stürmer davon kaufen können? Ich weiß es nicht.
Aber wir haben doch jetzt vorhin gesagt, wir announcen jetzt Andy Carroll und dann hat sich das Stürmerproblem doch für die nächsten zwei Jahre.
So, danke, dass du mich wieder eingefangen hast.
Ja. Ist überhaupt kein Problem.
Sehr gut.
Super.
Sehr schön. Ja, dann hatte diese Sendung tatsächlich alles. Drama, Leid, Freude, Ratlosigkeit und jede Menge Empfehlungen. Also wenn ihr damit nicht glücklich seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können wir euch auch nicht mal weiterhelfen. Das war's für diese Woche. Wir haben genug über Fußball gesprochen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Ihr könnt ein bisschen DFB-Pokal genießen. Da dürfen wir ja leider nicht mehr mitspielen. Am Wochenende dann ein hoffentlich erfolgreicheres Spiel gegen Leipzig und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem Ausblick auf die Euroleague und Fürth tatsächlich. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Hey.